Zwar den Pegler noch ein bisschen hochgezogen auf den Endspurt hier, aber ich glaube, man hat es trotzdem als Titelmelodie erkennen können. Die hat sich ja schon eingebrannt, wahrscheinlich bei dem einen oder anderen ins Hirn. Der Andreas nimmt schon gar nicht mehr wahr, weil er hat gleich mal dazwischen gequatscht, wie auch immer. Herzlich willkommen zur Ausgabe 49
B.
Genau, total ungewöhnlich, weil wer uns aufmerksam verfolgt und mal im Podcatcher seiner Wahl oder wo auch immer nachgezählt hat, müsste eigentlich wissen, dass wir eigentlich schon die Ausgabe mindestens 50 oder sogar mehr haben. Haben wir aber nicht geschafft.
Was?
Ich war gerade mit Gedanken irgendwo anders.
Irgendwas stimmt.
Nein, ich habe jetzt gerade gedacht, ich bin furchtbar unhöflich, wir sollten erstmal alle hier begrüßen.
Genau.
Da begrüßen wir zum einen den Markus, der dieses Mal wieder in Flensburg sitzt und eine super Bandbreite hat.
Ja, die ist sehr stabil und ich hoffe, ich bin gut zu hören da draußen in der Welt. Moin Moin und Servus.
Ja, genau. Nee, du bist super zu hören. Das Bild ist auch super scharf, also man erkennt jeden Pickel. Also es ist wirklich HD-Qualität heute. Das ist echt sensationell. Hast du irgendwas
geschafft? Ich glaube nicht, dass da Pickel sichtbar sein können. Ich nehme nämlich die Biotherm-Pflegeproduktlinie, die sehr hochwertig ist. Gut, das war Schleichwerbung.
Ja gut, im fortgeschrittenen Alter kommt man da nicht mehr drum rum.
Der Markus hat sozusagen...
Obwohl ich an anderen Generationen bin, Andreas.
Der Markus hat seinen Pick quasi schon vorgezogen. Ich nehme mal deinen Löffel. So, und dann mir gegenüber sitzt der Alex.
Ja, hallo.
Servus Alex, habe die Ehre. Bei dir sind wir auch wieder zu Gast. Vielen Dank für deine Gastfreundschaft, dass wir da wieder hier vor Ort sein dürfen. Und einen Kaffee kriegen wir auch noch.
Hervorragend, Kaffee kriegen wir alle auch noch. Ja. Hallo liebe Hörer da draußen, ich freue mich auf eine fantastische Sendung 49B.
Genau.
Genau.
Limitiert heute auf 23 Minuten. Nein, war Quatsch. Und dann...
Irgendwie geht in letzter Zeit manchmal was an mir vorbei. Ja. Grüß Gott. Und,
genau, Andreas unverkennbar an seiner Stimme, an seiner sonoren Stimme und wir starten zu 49B. Warum starten wir zu 49B? Das hat einen ganz einfachen Grund, weil wir gesagt haben, die Channelcast Folge Nummer 50.
Halt. Die Channelcast Folge Nummer 50, jetzt muss ich hier, Achtung, jetzt kommt die Channelcast Folge Nummer 50. Ja, was ist damit?
Ja, das war jetzt großartig. Die Ausgabe 50 von Channelcast, haben wir gesagt, sollten wir unbedingt mal zum Anlass nehmen, uns mit den Hörern zu treffen. Und das haben wir auch vor und das werden wir auch tun. Deswegen haben wir das jetzt ein bisschen nach hinten rausgeschoben, weil es organisatorisch nicht ging. Wir waren ja noch in Bochum zu Gast und haben dann gesagt, okay, ein bisschen Zeit muss man auch noch dazwischen vergehen lassen, damit wir die Möglichkeit haben, die Hörer auch einzuladen. Heute sollte schon ein Schwung an E-Mails rausgegangen sein. Zumindest habe ich mal meine Kontaktliste bemüht. Die Kollegen werden es sicherlich auch noch tun. Also all diejenigen, die die Einladung drei- und vierfach bekommen, mögen uns das bitte nachsehen.
Ja, aber, und sie dürfen eine davon weitervertreiben.
Ich dachte, eine davon wahrnehmen.
Eine davon wahrnehmen, eine weitergeben.
Genau, also aber auch wenn nur eine Einladung kriegt, darf trotzdem vier Bier trinken.
Darf trotzdem viermal kommen.
Genau, also das,
das ist völlig in Ordnung.
Sei auch mal klargestellt. Und natürlich auch hierüber laden wir ganz herzlich alle Hörer von Channelcast ein. Also jeder, der Lust hat, zu dem Hörertreffen zu kommen, es ist ganz herzlich willkommen. Braucht er auch keine schriftliche Einladung oder sonst irgendetwas. Einfach vorbeikommen. Ich werde die ganzen Detaildaten auch noch bei uns auf die Webseite draufpacken heute. Heute ist übrigens der 29.10., damit auch diejenigen, die später hören, wissen, ab wann es dann drauf ist. Ich gebe aber schon mal die Grunddaten durch. Wir feiern am 24. November, das ist ein Dienstag, ab etwa 16 Uhr, 16:30 Uhr. Und zwar zeichnen wir in der Öffentlichkeit sozusagen auf.
Ja.
Und zwar heißt die Wirtschaft zum Brunnwart und die ist in Schwabing in der Biedersteinstraße. Hausnummer ist mir jetzt gerade empfallen. Weiß es zufällig jemand? Sonst mache ich die Einladung mal auf. Da steht sie auch drin. Moment. Wenn, dann machen wir das jetzt hier schon mal genau. Ach, die habe ich jetzt hier nicht auf dem Rechner.
Hast du nicht?
Potztausend.
Moment, ich suche sie gerade.
Naja, du kannst es mal raussuchen. Biedersteinstraße in Schwabing. Da kann man in der Gegend kann man eigentlich auch ganz gut parken. Es ist eine U-Bahn in der Nähe und zwar genau. Die Dietlinden, ist es die Dietlindenstraße? Dietlindenstraße, genau. Ist die U6. Die geht auch vom Marienplatz weg. Kommt man eigentlich ganz gut hin. Parken kann man, wie gesagt, auch. Wir haben einen Nebenraum reserviert. Alles natürlich auf eigene Rechnung. Wir haben einen Ehrengast, das wird der Damian Zicking sein, Mitbegründer von Channelcast. Da war er auch von Anfang an mit dabei. Und der hat auf alle Fälle schon mal zugesagt, der wird kommen. Und dann werden wir ein bisschen podcasten, so wie wir Lust und Laune haben. Und dann werden wir natürlich auch den Abend mit unseren Hörern verbringen. Also kommt zuhauf, macht Werbung dafür, ladet Freunde und Bekannte ein, bildet Fahrgemeinschaften, mietet Autos, mietet Flieger,
genau,
ganze Zugabteile.
Kommt alle.
Kommt alle.
Kommt alle. Ich sag, ich gebe die Eckdaten nochmal durch. Ich habe nämlich gerade aufgemacht.
Ja.
Channelcast Nummer 50, der Jubicast. Am Dienstag, den 24. November 2015, ab 16 Uhr im Münchner Wirtshaus zum Brunnwart, Biedersteinstraße 78 in Schwabing in 8085 München.
Genau.
Die Einladung gibt es wahrscheinlich dann noch zum Download.
Ja, ja, die packe ich zum Download
rein. Die stellen wir zum Download rein. Da steht auch so ein bisschen so ein paar Eckdaten drin, die wir natürlich im Channelcast 50 auch alle vortragen werden.
Machen wir das?
Nein, die Hörer können, wir können es von den Hörern abfragen. Zum Ach so, Beispiel ja, könnten ja, genau. wir fragen, in bislang wie vielen Sendungen wir wie viele Minuten gesendet haben.
Ja,
das genau.
ist schon mal...
Und was wir da getan haben.
Das ist schon mal... Ja. Also da genügt es ja nicht, also nur die Stunden zusammenzuzählen, da muss man ja auch wissen. Hier
man mit muss richtig dividieren können.
Richtig dividieren können und dass 60 das und so weiter. Genau. Ne? Und wie viele Stunden hat der Tag und so.
Yes, yes, yes.
Ja.
Also alles nicht ganz trivial. Und wie viele Minuten hat das... Nein, wie viel Megabyte hat die Minute?
Wie viel Megabyte hat die Minute? Ja. Das kann man dann, da kann man ja wunderbare Sachen abfragen.
Also da kann man die tollsten Rechnungen machen.
Aber Taschenrechner sind verboten, glaube ich, ne?
Taschenrechner sind streng verboten. man darf auch nicht
programmierbare auf die... Taschenrechner sind verboten.
Ganz streng.
Ja, ja,
ganz streng. Man darf auch nicht auf die Einladung schauen.
Ich würde mal sagen, nachdem unsere Zielgruppe ja hier Händler sind, die können alle den Dreisatz. Das ist Prozentrechnung.
Mit dem Dreisatz kommt man hier nicht weiter.
Es ist jedenfalls so viel an Audiodateien. Und jede Sendung wird ja in 4 verschiedenen Formaten produziert. Das weiß ja vielleicht der eine oder andere gar nicht. Also es wird jede Sendung produziert einmal als MP3. Das ist so der Klassiker, den kennt jeder. Und in der Ausprägung MP3 in 2 unterschiedlichen Qualitätsstufen, nämlich einmal mit 128 Kilobit pro Sekunde und einmal mit 64 Kilobit pro Sekunde. Was einfach dazu führt, dass wir 2 unterschiedlich große Dateigrößen haben. Nämlich die eine doppelt so groß wie die andere. das ist für all diejenigen, die Channelcast mobil hören beispielsweise, da versucht man ja doch ein bisschen datensparend zu produzieren. Dann haben wir das M4A-Format, Lossless, beste Qualität. Mhm. Das ist auch die Audioqualität, die wir in iTunes anbieten oder über iTunes anbieten. Also wer uns wirklich in guter Qualität hören möchte, dann sei immer wieder empfohlen, abonniert einfach Channelcast über iTunes. Da vor allen Dingen jeder, der ein iPhone in seiner Hosentasche trägt, der hat ja von Haus aus eine Podcast-App auf seinem Telefon drauf. Die heißt auch Podcasts. Und die klickt man einfach an, hat man unten ein kleines Suchenfeld, gibt Channelcast ein, es taucht dann auf, dann klickt man einmal abonnieren und zack, automatisch hat man das in seinem Podcast.
Auto und magisch.
Automagisch hat man das dann in seinem...
Wetter. Du sprichst schon wie Steve Jobs.
Ja. Ja, genau. Und dann kann man das immer hören. Unterwegs, im Auto, im Zug, im Flieger, wenn man joggt, wenn man bügelt. Also je nachdem kann man es mal hören. Und auch andere Podcasts. Es gibt da noch viele andere gute. Zum Beispiel Warm und Hell.
Warm und Hell habe ich neulich gehört. Das ist ein Podcast für echte Oberbayern. Na, für echte Niederbayern.
Nein, der Andreas Wenninger ist Münchner.
Der ist Münchner?
Ja, der ist Münchner.
Der hat aber in Niederbayern gelebt. Auf jeden Fall, hat er einen bayerischen Einschlag. Und ich finde das wirklich charmant. Das hat mir echt gut gefallen.
Also die Aussagen dazu sind unterschiedlich. Ich hatte vor wenigen Tagen mit Frank Röbers gesprochen. Da kommen wir heute auch noch drauf, Markus, zu dem Thema. Und der hatte gesagt, ja, das ist muss man schon gewöhnt sein, ne? Das Bayerische. Also ich finde es auch
toll. Der Röbers hat kein Wort verstanden. Die haben über Jahrzehnte zusammengearbeitet. Na, da wird einem vieles klar.
Ja. Das lasse ich jetzt mal so unkommentiert stehen.
Für euch auch.
Ja.
Ich sag dazu gar nichts.
Sind wir schon bei den Personalien?
Es scheint so.
Nee, wir sind da nicht bei den Personalien. Aber mit denen können wir natürlich auch anfangen. Also zum Hörertreffen haben wir jetzt soweit alles. Ja, Audiodateien wollte ich doch noch zu Ende führen. Also jedenfalls vier verschiedene Formate. Und wir haben so viel produziert mittlerweile, dass das eine Größe hat, die mich gezwungen hat, den Provider zu wechseln. Weil wir hatten früher bei Host Europe unseren Platz und da hatte ich irgendwie 10 Gigabyte frei an Speicherplatz. Es hat hinten und vorne nicht mehr gereicht und ich habe dann jedes Mal noch ein Gigabyte dazugekauft für horrendes Geld und dann irgendwann habe ich gedacht, nee, ich suche mir jetzt mal irgendeinen Hoster, der unlimitiert Speicherplatz anbietet. Der ist auch gefunden und da sind wir jetzt auch zu Hause und können auch die nächsten 20 Jahre podcasten. Ja. So. Also, dann schauen wir mal hier in unsere Themenliste. Was haben wir denn? Ja, wir fangen mit den Personalien an. Eine, die schon ein bisschen älter ist, aber nichtsdestotrotz auch sehr interessant, weil es nicht allzu oft vorkommt, dass ein Vertreter aus der Industrie in den Handel geht oder in den Channel geht. Ist kommt eher selten vor, würde ich mal sagen. Und geht auch im Übrigen nicht immer gut. Muss man auch nochmal sagen, auch da gibt es einige Beispiele. Da fiele mir zum Beispiel ein, wie hieß der von IBM, der ins Systemhaus ging und dann zu Dell?
Jürgen Renz.
Der Jürgen Renz, genau.
Jürgen Renz ist zu Bechtle
gegangen.
Ne? Bechtle gegangen, ja. Ist nicht ganz so gut gegangen und ist jetzt bei Dell. Geht deutlich besser. Ist auch schon seit Jahren bei Dell.
Dann gibt es aber Beispiele wie Oliver Schallhorn. Kam von Mark Hirus zu Matschel und ich meine, er war vorher IBM.
Der war vorher bei IBM.
Ja. Genau.
Kann gut gehen, muss
nicht. Muss aber nicht, ganz genau.
Absolut.
Ja. Bei dieser Personalie hoffen wir natürlich, dass es gut geht, weil es handelt sich hier um Thilo Huys. Und Thilo Huys kommt von Lenovo und hat dort PR-Arbeit gemacht.
Ne? Oder? Öffentlichkeitsarbeit.
Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikationschef, würde ich mal sagen.
Genau. Und ist vor nicht allzu langer Zeit ausgeschieden. Und ist aufgeschlagen jetzt vor 2 Monaten oder sowas bei der Bechtle.
Genau.
Und ich habe es tatsächlich auf Xing gesehen, weil ich habe Xing aufgemacht und Thilo Huys lacht mich an und ich denke mir so, kenne ich Bechtle, komisch, neu und tatsächlich, ich hatte das überhaupt nicht mitgekriegt.
Ich muss korrigieren, ich glaube, das ist sogar schon deutlich länger als 2 Monate her, weil ich im Sommer.
Ist das so?
Im Sommer, als er ganz frisch angetreten war, mehr oder minder frisch angetreten war bei Dechtle, hatte ich mit ihm schon mal gesprochen.
Ja.
Okay. Er macht dort jedenfalls Leitung Marketing und Portfolio Management bei der Bechtle AG. Und da fragt man sich natürlich immer, Portfolio Management? Was soll das eigentlich bedeuten?
Wie Bechtle muss das Portfolio managen?
Man muss das natürlich mal aus dem Kontext heraus sehen. Bechtle ist ein Unternehmen. Immer das
Portfolio managen, wie ich
finde. Ja, absolut. Natürlich. Man muss das natürlich mal aus der Hinsicht sehen. Bechtle ist natürlich ein Unternehmen, das vor allen Dingen durch viele Zukäufe groß geworden ist. Also sie haben ja wahnsinnig viele mittelständische und kleinere Systemhäuser übernommen, ganz regional. Und dort sitzen ja zum Teil heute noch die Geschäftsführer drin, die den Laden früher inne hatten. Und von daher hat auch jedes einzelne Bechtle-Haus in jeder Region eine eigene Vorstellung vom Thema Marketing, muss man so zu sagen.
Und ich schätze mal auch vom Thema Portfolio.
Und auch vom Thema Portfolio. Ja, was haben wir
das unterscheidet sich schon.
Was haben wir im Angebot, was bieten wir unseren Kunden an? Da gibt es natürlich regional sehr stark schwankende Angebote. Und mit einer der Aufgaben von Thilo Huss wird es eben sein, mal so eine Linie reinzubringen, sagen wir es mal so. Ja, also das wird eine seiner Aufgaben sein. Eine zweite Aufgabe ist, und ich glaube, da kann der Alex ein Stück weit ein Lied davon singen, weil es ein weiteres großes Systemhaus gibt, dass das vor einigen, ich glaube 2 Jahren ungefähr angefangen hat, nämlich das Thema Content auf die Seite zu bringen, also einen eigenen Internetauftritt zu haben, wo nicht jetzt nicht nur Preislisten und Produkte stehen, sondern auch Inhalte für die Kunden bereitgehalten werden. Das ist die Cancom. Es gibt neben der klassischen cancom.de beziehungsweise auch cancom.com gibt es noch die cancom.info und der Alexander Roth und sein Team, ihr seid ja dafür auch, ihr zeichnet ja dafür auch verantwortlich, dass da die Inhalte auf die Cancom kommen. Und das ist ja so ein Trend, würde ich jetzt mal ein Stück weit sagen, Inhalte auch auf die eigene Website zu bringen. Das Ganze nennt sich Neudeutsch Content Marketing. Man versucht also mit guten, hochwertigen Inhalten überhaupt nicht jetzt irgendwelche Inhalte, die in Richtung Werbung gehen oder in Richtung Pressetexte gehen oder ähnliches, sondern mit Ratgeberformaten und ähnlichen, mit Listen, Tool-Empfehlungen und so weiter, die Leser zu begeistern. Und idealerweise dann ein sogenanntes Lead daraus zu generieren oder einen Download zu erzeugen oder wie auch immer, um dann in dem Kunden irgendwann mal habhaft zu werden.
Ja, genau.
Aber da kennst du dich ja, bist du der Spezialist.
Das klingt jetzt alles so theoretisch. praktisch sieht es so aus, dass man natürlich nicht einfach irgendwie hofft, dass man durch Content Leads generiert, sondern man trackt ja quasi. Also man kann zum einen kann man flexibel auf alle Themen des Markts reagieren. Auf jede Art, erdenkliche Art und Weise, für jede Zielgruppe, auch individuell. Die Masse des Contents macht es ermöglicht, der Raum, der ja oft auf einer Webseite beschränkt ist. Und das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass man trackt, was man denn, wie denn das Leserinteresse ist auf den zu den jeweiligen Themen und auch wie die Verweildauer ist und diese ganzen Geschichten. Und dadurch kriegt man natürlich Erfahrungen über sein eigenes Go-to-Market-Modell. Und man kann auch gleich schauen, wie die Angebote, die man quasi passend zu diesem Content mit anbietet, wie man die eben anpassen kann, dass die eben auch zu Leadmaschinen werden. Und zwar in der Form, dass man sagt, das sind ja Leads, die die Leute gerne dort lassen. Also sprich, ein ganz klarer, deutlicher Weg vom komplexen Angebot, was ja jedes Systemhaus hat, ob klein oder groß, hin zu einem ganz konkreten Go-to-Market-Modell, wo man Erfahrungen macht über seine Angebote und auch dort eben entsprechende, wie man so schön sagt, Honeypots aufstellt, die automatisiert laufen, dass man nicht mehr so viel in den proaktiven Vertrieb stecken muss, sondern in den automatisierten Vertrieb. Und da war Cancom definitiv Vorreiter, was dieses Thema anging. Viele ziehen inzwischen nach. Ich sehe auch vieles, was nicht so gut gemacht ist, aber was gut gemeint ist. Und,
ja, das ist immer so.
Ist die Cancom zufrieden damit?
Die Cancom ist sehr zufrieden damit. Wir bauen es ja immer weiter aus. Also es werden inzwischen über diese Plattform werden etliche WKZs generiert. Mhm. Also sprich, die Hersteller beteiligen sich daran proaktiv. Und es gibt einige Projekte, wo man wirklich massenhaft Leads generiert, im Eventumfeld, im Downloadumfeld von Whitepapers etc. Es gibt auch einige, wo man feststellt, dass das eigene Angebot vielleicht auch an der eigenen Stelle hinterfragt werden sollte. Und was da, glaube ich, auch entscheidend dran ist an dem Projekt, der Klaus Weinmann, ihr könnt euch ja erinnern, der hat ja mal eine ganze Zeit, der hat ja auch in Kalifornien zugekauft.
Ja.
Mhm. Und da hat er sich länger aufgehalten in Palo Alto. Und wen hat er dort getroffen, der dort auch genau sein Sabbatical in Palo Alto gemacht hat? Den Diekmann von der Bild.
Ah, richtig.
Und die waren zusammen unterwegs und die haben festgestellt, wir machen eben keinen so einen klassischen Firmenblock, wie das alle machen, sondern wir machen ein modernes, innovatives Kommunikationsprojekt. Das ist ja quasi auch nur die Basis für viele andere Kanäle auf Twitter, Facebook und Co., aber eben auch auf den Content, den man eben auch Messen mitnimmt oder den man eben auch auf der eigenen Webseite an vielen Stellen einbindet. Mhm. Das heißt, wir machen dann wirklich einen flexiblen Kanal daraus, auch einen sehr modernen und gehen also weg von diesem klassischen biederen Blog-Look. Und das hat er auch mit dem Heinrich Diekmann gemeinsam auch so beschlossen und hat da mit mir jemanden gefunden, der das auch begeistert umgesetzt hat und seine eigenen Ideen eingebracht hat. So war das der Hintergrund des Projekts. Und da ist jetzt natürlich das Haus, hat das natürlich wirklich extreme Vorsprung vor vielen anderen Wettbewerbern, insbesondere in dem Kontext der WKZ, dass die Hersteller da total begeistert davon sind.
Genau, und genau auf dieses Thema, Alex, hatte ich den Thilo Hüsner natürlich auch angesprochen und sage, was ist so eine ihrer Aufgaben bei der Bechtle? Und da kam natürlich auch, man höre und staune, das Thema Content Marketing zur Sprache. Also wir können auch davon ausgehen, dass Bechtle in dem Bereich einiges plant. Und insgesamt geht es dann um das Thema, ich glaube, man kann es so umschreiben, Customer-Centric Websites, also dass man Webseiten schafft, die kundenzentriert sind, wo man Kundenansprache auch klar macht mit guten Inhalten, sogenannte Call to Action auslöst, also dann auch versucht, die mit den Leuten einfach in Kontakt zu kommen und dann die letztlich auch als Kunden zu gewinnen. Also das wird, da bin ich schwer davon überzeugt, einer der ganz großen Trends werden in den nächsten Jahren. Da sind wir gerade mal am Anfang. Das ist ein riesiger und ganz gewaltiger Markt und man kann nur alle Systemhauschefs auch mal ein bisschen sensibilisieren für das Thema, mal ihre eigene Webseite wirklich anzuschauen. Es genügt heute eben nicht mehr, wir über uns und unsere drei besten Angebote. Das hüpft einfach zu kurz. Da gibt es mittlerweile webtechnisch ganz tolle Sachen, die man machen kann auf dem ganzen Aufbau. Sogenannte One-Pager, also wo die Kunden dann nicht verloren gehen können auf so einer Webseite. Und ja, da werden wir, denke ich, auch mal so regelmäßig wieder mal ein bisschen so berichten, was sich da so tut draußen in der Weblandschaft. Da haben wir, denke ich, alle ganz guten Einblick und auch ganz gute Erfahrungen damit. Und da können wir das Wissen einfach auch mal ein bisschen teilen und auch mal sagen, wie man sowas macht und wie man so ein Projekt angeht und was es vielleicht auch kostet. Und damit man da mal ein bisschen eine Einschätzung gibt. Weil wir verstehen uns natürlich auch immer als Ratgeber, ne?
Tun wir absolut.
Genau, also der Thilo Huis bei Bechtle, das war die erste Meldung. Dann haben wir fast schon Doppelmeldung, hätte ich jetzt gesagt. Und zwar handelt es sich um ein Unternehmen mit Sitz in Berlin, das in der IT-Branche und insbesondere auch im Channel durchaus einen sehr hohen Bekanntheitsgrad hat, die bei den Channel Excellence Awards von der Channel Partner jahrelang immer auf dem Siegertreppchen standen, ein Jahr mal nicht, und da gab's richtig, da ist eine Welt zusammengebrochen für die, aber jetzt stehen sie wieder oben. Wir reden hier von der AVM. AVM bekannt natürlich durch Produkte wie Fritzbox und ähnliches. Ein deutsches Phänomen, würde ich fast sagen. Eine tolle Technologieschmiede, immer sehr weit vorne mit ihren Routern. Haben natürlich auch viel OEM-Geschäft mit der Telekom und anderen großen Providern. Aber da gibt's jedenfalls auch ein paar Personalien. Nämlich zum einen ist noch jemand an Bord gekommen. Das ist der Michael Sadranowski. Der kommt von Vodafone und der wird oder hat dort die Stelle des Vice President Channel Sales übernommen. Also ziemlich hohe Stellung, und der berichtet auch direkt an den Gründer, nämlich den Müller-Albring. Wie heißt er mit dem Vornamen nochmal?
Uli
Müller-Albring, ganz genau. Eine Etage weiter drunter gab es interessanterweise, und das ist bisher noch nicht so an die Öffentlichkeit gedrungen, quasi einen Abgang, und zwar ist es der Michael Dobmeier.
Das finde ich ganz erstaunlich.
Mich traf der Schlag, als ich es gehört habe.
Genau, ist auch wirklich ganz frisch, die Information.
Das war wirklich ganz frisch.
Also ich habe es heute erfahren, erst in zwei Stunden vor Channelcast-Aufzeichnung sozusagen. Hat es alle, glaube ich, ein bisschen gerissen, weil Dobmeier ist quasi Mr. AVM, zumindest für den Channel nach außen hin
immer gewesen.
Michael Dobmeier.
Er war ja bei jeder
Hausmesse alleine von den Distributoren am AVM-Stand vertreten und war da praktisch das Gesicht von AVM an den Channel, ne?
Ja.
Also seit 2001 ist er bei AVM, hat begonnen bei Actevis und dann kurze Station bei der Netzwerklegende Elsa und dann schon bei AVM gewesen und seit 2000 ist er Leiter Vertrieb und seit 2001 ist er bei AVM gewesen. Ja. Also fand ich ganz überraschend. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Na klar, irgendwann gibt es schon Veränderungen und er war halt dann 15 Jahre da. Ne?
Genau. Also die genauen Hintergründe kennen wir jetzt natürlich auch nicht. Es wird aber schon ein Stück weit in die Richtung gemunkelt, dass wohl, ja, wie sagt man immer so schön, die Zeit auch irgendwie gekommen ist. Das Unternehmen versucht sich natürlich auch weiterzuentwickeln, versucht andere Vertriebskanäle, neue Vertriebskanäle zu etablieren, neue Handelskonzepte an den Start zu bringen. Online-Vertrieb ist hier natürlich ein ganz starkes Thema. Also da haben sich ja sicherlich auch viele Chancen ergeben, auch durch das Thema Routerzwang, ja, nachdem das gekippt wurde. Oder gekippt wird, ich weiß gar nicht, wie ist denn eigentlich der aktuelle Stand? Ist schon gekippt oder wird es gekippt?
Ich kann es dir nicht sagen.
Also es ist jedenfalls relativ
sicher. Geht stark in die Richtung.
Ja, ja. Es ist jedenfalls relativ sicher, dass das gekippt wird und die Leute sich jeden Router dran machen können. Dann habe ich natürlich Vertriebskanäle wie die Telekom sicher weiterhin, aber trotzdem bieten sich dort sehr gute Möglichkeiten auch für den Fachhandel. Und für andere Vertriebskanäle sich dazu positionieren und ja, keine Ahnung, entweder ging es zu langsam oder zu schleppend oder die Ideen haben gefehlt, wie auch immer. Jedenfalls hat man sich jetzt von Michael Dobmeier getrennt. Naja, also.
Ja, es ist halt in so einer langen Zeit, schleifen sich bestimmte Dinge ein und man hinterfragt sie nicht von beiden Seiten.
Ja.
Und dann, wenn irgendwer mal hergeht und sagt, sag mal, was machen wir da eigentlich, dann gibt es immer interessante Diskussionen mit relativ offenem Ausgang.
Ja, das ist wohl wahr.
Also insofern kann ich mir schon gut vorstellen, das ist eine sehr lange Zeit. Und in der langen Zeit, das muss man ja auch deutlich sagen, in der langen Zeit hat sich auch der Vertriebskanal erheblich geändert. Distribution ist komplett im Umbruch. Die Vertriebskanäle ändern sich. Viele Händler und Systemhäuser überdenken ihre Geschäftsmodelle oder haben das schon getan und haben angepasst. Und ich glaube, das ist schon nicht ganz einfach, dann zu sagen, okay, welche Linie fahren wir und die Linie, die wir fahren, funktioniert doch gut, brauchen wir eine neue und was wird dieses sein?
Ja.
Wobei es dann immer die schwierige Diskussion auch ist, wenn wir was Neues machen, was passiert mit dem Existierenden? Mhm. Gibt es da Kollateralschäden? Gibt es Kannibalisierungseffekte? Und je nachdem, wie man das einschätzt, können die Meinungen sehr stark auseinandergehen und kann dann auch die Vertriebsphilosophie und der Angang sehr stark auseinandergehen. Und dann muss man halt mitunter auch sagen, okay, passt nicht mehr zusammen oder andere Richtungen sind wir, keine Ahnung.
Ja, aber ich denke schon, dass mit dem neuen Mann, den man da geholt hat, der jetzt den kompletten Vertrieb in der Hand hält, da auch neue Akzente gesetzt werden. Und der wird sicherlich auch noch ein, zwei Leute an Bord holen, einen mindestens, denke ich mal. Und den dort auch in Stellung bringen und dann
mal sehen, was weitergeht.
Da kommt schon der Anruf. Piep, piep. Ist das bei uns?
Das war mein Telefon, Entschuldigung.
Ach so.
Ach, okay.
Ja. Ist übrigens ein AVM-Telefon.
Ach so, aha, okay. Ja. Ich hätte fast schon gesagt, du hast Anruf von AVM. Oder?
Ja, ich hatte auch gerade gedacht. Ja.
Prompt Anruf von AVM.
Nehmen Sie das sofort zurück.
Dann war in München dann nochmal. Ich hätte jetzt doch mal rangehen sollen, oder?
Ja, wäre schon interessant gewesen.
Ja. Ja, wir hätten gerne mitgehört. Naja, gut, wie auch immer.
Naja.
Genau, also das war die Personalien rund um AVM und dann just heute gab es noch eine auch sehr interessante Meldung zum Thema Sabine Bendiek. Markus, da kannst du doch ein bisschen was drüber berichten, oder?
Ja, viel auch nicht. Ich fand es ganz erstaunlich. Da kam um 11.04 Uhr, ich habe es gerade mal aufgemacht, kam die Pressemitteilung von EMC, dass Vinko Eror neuer Geschäftsführer von EMC wird. Und da stand dann in der fünften Zeile, er folgt auf Sabine Bendiek, die das Unternehmen nach 5 Jahren verlässt. Punkt. Keine weiteren Informationen. Klingt ja erstmal so.
Das ist interessant.
Das ist ja erstmal schon interessant. Das ist
interessant.
Ne? Da dachte ich zuerst auch die arme Sabine Bendiek, jetzt kurz vor Weihnachten sitzt man auf der Straße. Klingt ja erstmal so, ne? Und
da will ich jemand ganz dringend erreichen.
Was los? Da hat seine Kommunikationskanäle nicht im Griff, der Herr Reuter.
Das bimmelt ja dann auch überall bei diesen Apple-Geräten, ne?
Ist das also, jetzt die Frau, ist das jetzt der Anruf von Frau Bendiek?
Ja.
Ich habe es jetzt mal ausgemacht. Die, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, genau, da stand also nicht weiter, wohin, wieso. Das klingt ja erstmal so, auch keine Bedankung oder keine diese üblichen Floskeln, also die ist weg.
Ja. Yeah.
Wohin wir schon die Meldung dann gestrickt haben, Sabine Bendiek verlässt EMC. Und schwupps kam dann genau 10 Minuten später die Microsoft-Pressemitteilung, Sabine Bendig übernimmt Vorsitz der Geschäftsführung der Microsoft Deutschland GmbH.
Mhm. Und schon schließt sich der Kreis, gell?
Doch, na Wetter, was eine Personalie.
Ja, aber ich finde, man hätte sie auch in der ersten Pressemitteilung mal einen kurzen Hinweis drauf machen können, finde ich.
Ja, sicherlich.
Ja. Dell macht sowas nicht, um einem Thema vorzugreifen, was nachher auch noch kommt.
Es gibt ja auch,
es deutet ja immer ein bisschen darauf hin, dass EMC Frau Bendig gerne behalten hätte.
Ja, es ist aber ja auch kein Job für die Ewigkeit, jetzt bei EMC in einer leitenden Position zu sitzen, kann man ja auch mutmaßen. Insofern ist es sicherlich eine strategisch eine Entscheidung, die nicht gerade blödsinnig ist.
Ne? Nein, das ist ein schöner Karriereschritt für die Frau Bendig.
Aber es ist A, ein Karriereschritt und B, absolut, ist es bei EMC, wie lange es dann auch eine EMC-Landesgesellschaft mit den Verantwortlichkeiten gibt oder überhaupt eine EMC-Organisation nach der Integration in die Dell,
ja,
ist ja auch fraglich.
Also ich habe Frau Bendig kennengelernt, als sie damals bei Dell angetreten ist und ja diejenige war, die das Thema indirekter Vertrieb bei Dell erstmals an den Start gebracht hat. Und die war ja, ja, ich will jetzt nicht sagen blank, was indirekten Vertrieb anbelangt, aber natürlich nicht wahnsinnig firm. Das war das eine. Und zum anderen hat natürlich jeder gesagt, was, Dell in indirekten Vertrieb? Never, ever, das funktioniert nie. Die Company, die einfach jahrelang, jahrzehntelang für den Direktvertrieb stand, will jetzt plötzlich in den indirekten Vertrieb und die hat richtig, richtig Feuer bekommen von allen Seiten. Ja. Und da hat einem die Frau Bendig schon echt, echt leid getan. Aber sie hat das super gemeistert und war da wirklich auch sehr hartnäckig, sehr geradlinig und hat versucht, das wirklich auch dort in Schwung zu bringen. Es ist bis heute noch holprig, das wissen wir alle. Also bei Dell läuft sicherlich da nicht alles rund, was den indirekten Vertrieb anbelangt. Aber sie hat es zumindest die Strukturen aufgesetzt, die Leute, gute Leute an Bord geholt auch und dort mit Sicherheit auch mit extremen internen Schwierigkeiten und Widerständen kämpfen müssen. Also da kann man immer nur sagen, Manager oder eine Managerin, die das hinbekommt, Hut ab. Dann kam ihr Wechsel zu EMC. Jetzt Geschäftsführung bei Microsoft ist wirklich ein toller Karriereschritt. Finde ich auch schön, dass Microsoft jetzt hier eine Dame an der Spitze hat. Und ich kann euch auch schon verraten, wo die als nächstes hingeht.
Zur Telekom.
Ganz genau.
Oder zu Bertelsmann.
Genau. Zu Avato.
Genau.
Also das muss dann einfach der nächste logische Schritt sein für die Frau Bendig.
Also was ich dazu sagen möchte, ich kann mich ehrlich gesagt, also Schande auf mein Haupt, aber ich kann mich nicht erinnern, dass die Microsoft Deutschland Chefs in den vergangenen Jahren unglaublich viele Impulse gesetzt haben. Zumindest nicht, dass man es mitbekommen hat.
Jetzt hackt doch nicht wieder immer in diese Kerbe rein.
Ich glaube eher, ja, sie haben viele Impulse gesetzt gegenüber nach außen, also gegenüber, die haben ja sehr viel mit der Regierung zu tun, mit der Wirtschaft, mit politischen, mit juristischen Fragen. Da brauchst du wirklich jemanden, der hart gesotten ist auch. Das hat sich ja in der Vergangenheit häufig gezeigt. Und der auch gut repräsentieren kann, der vielseitig ist.
War da nicht das böse Wort Grüß August mal gefallen?
Nein.
Nein.
In meinem Alter wird man da irgendwie tüdeln.
Ich glaube, man darf das nicht unterschätzen. Die Kollegen sind ja wirklich stets auch im Bundestag vor Ort und
echt?
Ja, also ich habe mich das auch überrascht. Also da ist schon in die Richtung ist sehr, sehr viel. Also man kann es, glaube ich, vielleicht echt mit Bundeskanzler und Bundespräsident vergleichen. Und Bundeskanzler würde ich eher jetzt quasi hier den Kollegen van Heist bezeichnen und Bundespräsident dann eher diese Position. Also insofern brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht lange und viel diskutieren, wie viel indirekt da drin steckt im Management von Frau Bendig. Das ist, glaube ich, da eher die Frage, wie viel es im Mittelstands- und Partnerchef und seinem Team drin steckt, aber weniger in der Spitzenposition. Und da gilt's, wir kommen ja bestimmt später noch zu Microsoft, da ist ja inzwischen auch diese ganze Diskussion vom Tisch, wie viel indirekt Microsoft machen möchte. Also das ist inzwischen ja bekannt, eher ob man mitmachen möchte oder nicht, aber wenn man mitmacht, dann kann man sich darauf verlassen, dass die Company indirekt geht. Ja. Also insofern, ich halte es auch für eine sehr gute Entscheidung. Top-Managerin, eine der wenigen Top-Managerinnen, die Branche zu bieten hat, und ja, der ist hier an einer guten Stelle.
Ja.
Sag mal, bei Reut, die hat doch gerade, Markus hat das bei dir gerade die, ja, die Microsoft-Pressestelle angerufen.
Nein, das war übrigens eine Berliner Nummer.
Ah, oh, oh. Ui. Das ist ein Ding.
Ja. Also wenn du dich mal für 5 Minuten ausklinken musst oder magst und da noch neue
die Hintergründe klärst
und da richtig noch gute Informationen jetzt hier, dann kannst du das natürlich machen.
Könnt ihr denn mal 3 Minuten auf mich verzichten?
Ja, sicher.
Was ist das? Also schwerlich.
Schwerlich. Es gibt ja nicht so viele Berliner IT-Firmen. Das könnte ja auch Herzens. Bei einem sein. Ich ruf mal zurück. Ne?
Ja, da mach das doch mal.
Alles klar, mach das doch
Hast mal. Hast du es auf deinem Blog schon veröffentlicht?
Nein.
Ah, okay.
Es ist auch kein Blog, es ist ein Magazin,
Christian,
Channel Observer.
Okay.
Ein Blog kannst du nicht monetarisieren. Oder
ah, kann. Okay.
Alles auf jeden klar. Fall nicht wie ein Magazin. Gut. Was mich aber zu der Frage bringt, wir hatten beim letzten Channelcast eine Anfrage gestellt an die Microsoft Pressestelle.
Ja.
Haben die sich inzwischen gemeldet?
Nein.
Faktencheck, ja, gut, Microsoft noch, Pressestelle.
Gut, dass ich mich noch nicht ausgeklinkt habe.
Nein.
Da müssen wir ein bisschen auch zurückrudern, fürchte ich. Weil irgendeiner von euch hat mir eine falsche E-Mail-Adresse ins Ohr geflüstert, an die ich dann die Anfrage geschickt habe im letzten Channelcast. Ich weiß gar nicht mehr, um was es ging. Jedenfalls ist die korrekte Adresse prsurf@microsoft.com und irgendeiner von euch hat, glaube ich, .de gesagt oder sowas, hat mir so fliert. Es war jedenfalls falsch. Also da müssen wir uns schon sagen, ja, die hatten auch auf diese Adresse nicht zurückmailen können.
Okay, dann ja, sollten gut, wir sie nochmal anmelden und unser Anliegen nochmal vortragen.
Genau.
Vielleicht sollten wir auch die 0800er-Nummer der Microsoft-Pressestelle anrufen.
Ja, okay. Was war denn eigentlich unser Anliegen? Ich weiß es gar nicht
mehr. Unser Anliegen war zu klären, wie das mit den wer in Deutschland für Surface verantwortlich ist.
Richtig.
Genau.
Soll ich das nochmal losschicken?
Ja. Und wir hatten gesagt, dass du kannst ja die Stelle vom, das Kapitel vom Channelcast mitschicken, in dem wir gesagt hatten, oder in dem ich, glaube ich, gesagt hatte, dass das Surface wie eine schlechte Stimmung im Microsoft-Kanal rumdümpelt oder so ähnlich. Mhm. Durch den Microsoft-Kanal wabert. Man sagt immer so schöne Formulierungen nur einmal, dann kriegt man es nicht mehr
dann
hin.
Dann kriegt man es nicht mehr hin, ja. Das war so schon spontan.
Das war so spontan, aber du kannst ja die Stelle mitschicken, Markus. Die Kapitelmarke.
Schick das gerade mal los, ne?
Ja, das ist eine ganz gute Sache.
Sehr gut. Die richtige Adresse jetzt.
Ja. Wir haben die Microsoft-Pressestelle übrigens auch eingeladen zum Yubicast.
Aber selbstverständlich. Selbstverständlich haben wir
die eingeladen. Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen.
Genau.
Liebes Microsoft PR-Team, also ich schicke jetzt gleich raus.
Ne? Ja, bitte.
Mach das, gleich parallel. Du kannst dich dann ausklingen wegen Berlin, ne?
Machst ja, du dann, ich ruf mal zurück.
Ja, machst du dann einfach. Wir machen hier mal mit unseren Personalien weiter. Da haben wir nämlich noch einmal das Thema also erweiterte Geschäftsführung. Da haben wir, Andreas, da kannst auch du was dazu sagen. Ja, sicher.
Okay. Die also hat 2 neue Mitglieder der Geschäftsleitung. Einen Geschäftsführer, Christoph Dietz. Der kommt aus der Brauereibranche.
Oh,
der ist
Gustavo? Hat es was mit Gustavo zu tun?
Angeblich nicht. Angeblich nicht, obwohl ich mir sicher bin, dass die sich vorher schon gekannt was haben.
So groß er ist die Branche
von,
ja auch nicht.
Nein, ne? Ich denke auch, er kommt von Krombacher.
Aha.
Allerdings.
Und Gustavo und war ja vorher
bei... Und der Gustavo Warsteiner. War vorher bei Warsteiner, genau. Und der soll sich in erster Linie um die Beteiligungen und Zukäufe kümmern. Mhm. Und als Mitglied der Geschäftsleitung, also jetzt nicht als Geschäftsführer, sondern als Mitglied der Geschäftsleitung, ist neu Sabine Hammer. Sabine Hammer kommt von der Also aus Straubing, ist bei der Also schon einige Jahre, war vor der Also bei einem Dienstleister, der für HP arbeitet, macht Vertrieb, verantwortet den Lösungsvertrieb bei der Also und verantwortet jetzt als, habe ich so verstanden, Nachfolgerin von Frank Brünte den Gesamtvertrieb.
Mhm.
Okay. Und ist damit auch Mitglied der Geschäftsleitung. Frank Brünte war das auch. Genau. Was sich hinter dem Schritt verbirgt, kann ich nicht genau sagen. Spannend wird das rauszufinden nächste Woche. Markus und ich werden nächste Woche in Soest sein. In Soest ist die Allerheiligen-Kirmes, zu der er also traditionell einlädt. Mhm. Und ein Gespräch mit Frau Hammer ist schon avisiert.
Ah, oh, sehr gut.
Also wir sind mal recht gespannt. Die Sabine Hammer, ich habe sie schon ein paar Mal getroffen, aber ich kann nicht sagen, was jetzt ihre Agenda in dem Zusammenhang ist.
Mhm.
Also was man bei der also sicher sagen kann, ist, dass ja die Lösungsausrichtung, Solutions heißt das bei ISO, wichtiger wird im Konzern. Und ich glaube, das Signal, jemanden draufzusetzen, der vorher schon Lösungsvertrieb gemacht hat, auf den Gesamtvertrieb, ist schon wirklich ein deutliches. Mhm. Das heißt, wir werden sehr viel stärker in Solutions gehen. Solutions-Vertrieb wird wichtiger. Dieses ganze Boxen schieben, heißt bei der ISO Supply, ist zwar wichtig, aber strategisches Ziel ist, mehr Lösungen zu vermarkten. Und das ist ja vermarktungsseitig auch der deutlich komplexere Ansatz.
Ja.
Genau.
Und haben wir zufällig irgendwie notiert, es kommen noch jetzt die Geschäftszahlen von der Actemis,
es kamen die Geschäftszahlen, ich habe sie allerdings noch nicht gelesen, sie müssen sehr gut ausgefallen sein.
Ja, wobei der Gewinnrückgang natürlich, also das Polster ist jetzt da nicht mehr ganz
ist so groß. Ist das so? Ne? Das,
ja, ja.
Also weil ich zuerst gelesen hatte,
ja, die Restrukturierungskosten
mehr Gewinn und, nein, mehr Umsatz und höherer Gewinn, wobei die Restrukturierungskosten Weltbildlogistik, glaube ich, ganz massiv zu Buche schlagen.
Absolut, ja. Ich glaube 12 Millionen oder sowas stand da der Betrag drin. Also es war schon ziemlich hoch und meines Wissens nach auch natürlich der Grund schlechthin. Gewinnpolster von ISO schrumpft, ja. Ich habe jetzt nur den Link gerade nicht da, aber
ich muss mir die Zahlen aussuchen. Ich habe sie zwar schon mal rausgesucht, aber noch nicht detailliert nachgelesen.
Mhm. Ja, es ist soweit alles in Ordnung, aber wie gesagt, der Gewinn ist ein Stück geschmälert, aber das ist, wie gesagt, der Restrukturierungskosten für die alte Logistik, die da durchschlägt. Genau. So, und dann haben wir noch letzte Personalien für heute. Es gibt bei Intel eine neue Doppelspitze in der Geschäftsführung. Das hatte ich noch gar nicht gesehen, aber da hattest du vorhin.
Ich habe nur gesehen, dass das gibt. Ich bin eben noch drüber gestolpert. Intel hat zwei neue Geschäftsführer. Das eine ist jemand, der schon, Moment, Intel, neue Geschäftsleitung.
Wir googeln für Sie.
Ich hab's dummerweise eben gesehen, da habe ich wieder zugemacht.
Wir googeln so, für Sie. Bleiben Sie dran.
Christine Eisenschmidt, mhm, die mir noch nicht bekannt ist, und Christian Lamprechter, den ich allerdings vorher schon gekannt habe, sind die neuen Geschäftsführer bei Intel Deutschland. Mhm. Der Christian Lamprechter kommt, soweit ich weiß, aus dem Channel.
Ja, ich meine auch, ja.
Genau. Und die Christine Eisenschmidt weiß ich nicht genau. Wir sollten da mal schauen, dass wir zur nächsten Sendung noch ein paar Details rausfinden, mhm, in welche Richtung das da geht. Mhm. Über Intel haben wir schon länger nichts mehr in die Tiefe gemacht.
Ja, das stimmt.
Das könnten wir wirklich mal ändern.
Das könnten wir mal machen, vor allen Dingen, weil wir ja da eigentlich einen Ex-Kollegen sitzen haben, einen ehemaligen Redakteur von mir, nämlich den Andreas Klett, der dort Marketing macht.
Den sollten wir noch mal ins Mikrofon kriegen, dass der uns ein paar Auskünfte gibt. Der könnte zur 50. Jubiläumssendung kommen.
Ja, der war auch mal da bei uns, also oder bei mir, und ich habe mich mal mit ihm unterhalten, und das war ganz interessant, weil der macht dort Marketing bei Intel, und ich habe ihn dann mal gefragt, ja, wie das denn bei Intel so perspektivisch weitergeht, so mit den Prozessoren und so. Ich stehe ja immer für dieses Thema Intel Inside. Und sagt er, ja, das ist eigentlich genau so die große Herausforderung für die. Mhm. Weil die natürlich auch sehr stark in andere Produktbereiche reingehen. Sprich, das Thema Wearables ist für die interessant, das Thema Internet of Things ist für die interessant, Smartphones ist natürlich für die interessant, das ganze Mobile. Und da sagt er halt, da kriegst du halt dieses Thema Intel Inside nicht mehr rüber. Ja.
Ja, klar.
So, und die haben, ja,
das interessiert da keinen.
Das interessiert niemanden, und die haben Milliarden, wirklich Milliarden da rein investiert in diesen Claim Intel Inside, was eben auch so ein Stück weit für diese Marke steht, und das fällt halt da weg, und die sind natürlich jetzt irgendwie auf der Suche und nach der Suche nach Möglichkeiten, wie sie Intel da auch wieder ein bisschen in Stellung sozusagen bringen, ja, weil die Leute, die ein Mobiltelefon kaufen, wo ein Intel-Prozessor drin ist, denen ist es eigentlich relativ egal.
Ja.
Das sind andere Sachen, die dort wichtiger sind. Genauso natürlich bei Smartwatches und Ähnlichem. Und sagt er, das ist schon echt eine Herausforderung für
sie. Es wird ja auch bei Computern schwieriger, muss man
da wird's auch schwieriger, sagen.
Ja. Wobei Intel da sehr dominant ist, aber trotzdem wird's schwieriger.
Genau, aber ja, ich telefoniere ab und an mit ihm, vielleicht kann man da mal irgendwie was arrangieren. Das ist sicherlich möglich. Gut, das war's zu den Personalien heute. Jetzt mache ich mal hier eine
Kapitelmarke. Die das schon alle.
Ja, jetzt mache ich mal eine Kapitelmarke. Was schreibe ich denn da jetzt rein? Was machen wir denn als nächstes?
Ach so.
Also, dass die Line, die Netsquare insolvenz gegangen ist, haben wir das schon gesagt?
Das haben wir schon gemeldet und ich glaube, das wird jetzt alles zugemacht oder was?
Und das Thema dass ist so. Konrad Getgoods und HOH zumacht.
Da bin ich mir nicht sicher.
Das glaube ich, haben wir nicht gesagt. Ne? Das ist ja auch so eine ewige Leidensgeschichte.
Ja.
Sowohl Getgoods als auch HOH, Home of Hardware, ist ja mal gegründet worden von Martin Wild.
Richtig.
Dann veräußert worden an die Cancom. Cancom konnte da auch nicht wirklich was damit anfangen. Die hatten, glaube ich, auch viel größere Pläne mit der HOH.
Ja.
Und haben sie dann weiter veräußert. Hängen geblieben sind sie dann bei Konrad. Konrad Elektronik.
Und Konrad macht jetzt den ganzen Laden.
Genau, und die hatten sich damals vorgestellt, dass es sowohl die Getgoods als auch die HOH vernünftig integriert bekommen und hier einen Online-Vertriebskanal aufbauen können. Dieses Projekt gilt als gescheitert. Ja,
wobei man bei Konrad natürlich sagen muss, die Konrad hat einen super
Online-Vertriebskanal. Ja, die haben einen eigenen. Ja.
Also der Konrad Online-Shop funktioniert schon sehr, sehr gut.
Also, was ich so gelesen habe, die Aussage von der Geschäftsleitung von Konrad war, man habe wohl irgendwie nicht so richtig auf dem Radar diesen extremen Preiskrieg im Onlinehandel auf dem Radar gehabt und die harten Bandagen mit denen dort gekämpft wird und das ist ihnen halt jetzt so wirklich ein Stück weit auf die Füße gefallen. Ne? Also hätte man aber schon vorher wissen können.
Also die Moment. Die Geschichte bei der HOH war doch so, beziehungsweise die Geschichte bei vielen Online ist ja so, man entweder brokert man Ware, das ist bei der Getgoods so gewesen. Mhm. Da ging es dann um einen Haufen Mobiltelefone, die gebrokert waren. Und wo ich meine, die Situation mit Mehrwertsteuer und diesen Themen nicht ganz trivial gewesen ist. Also entweder man brokert und verkauft dann darüber günstig oder man sammelt Hersteller WKZ ein und verkauft da günstig.
Ja.
Und ich glaube, das war bei der HOH der Fall. Mhm. Und dann bei einem Laden wie der Cancom oder bei Konrad werden halt die, erstens wird da nicht unbedingt gebrokert, beziehungsweise nach anderen Regeln, da wird halt relativ strikter gearbeitet, dann funktioniert das Modell nicht mehr. Und oder es werden die Hersteller WKZs verbucht und nicht automatisch in die Preise reingerechnet, was bei vielen Online-Anbietern ja der Fall ist. Mhm. Weil der billige Preis muss ja irgendwie zustande kommen. Wenn dann jemand herkommt und sagt, okay, wir arbeiten hier sehr sauber und sehr kaufmännisch und da gibt's Werbekostenzuschüsse und nein, die wandern nicht in den Preis, sondern da wird dann halt was dafür gemacht, dann gibt das schon schwierigere Verwerfungen.
Und du musst halt deine Prozesse wirklich
im Griff haben. Wobei eine Konrad hat ja den Prozess im Griff. Jetzt ist aber die gute Frage, wenn ich eine HOH habe und die auf meine Prozesse setze, was bleibt denn davon noch übrig? Mhm. Außer einem Namen. Und
außer der Marke,
Und wofür brauche ich die Marke, wenn mein Vertriebskanal recht gut funktioniert und die Marke vorher schon ein- oder zweimal irgendwem um die Ohren geflogen ist, wie bei der Getgoods.
Ja.
Denn Getgoods hat ja für massive Verwerfungen gesorgt. Ihr erinnert euch sicher an das, ihr beiden seid ja noch viel zu frisch im Channelcast dabei. Du erinnerst dich bestimmt an dieses Video-Interview von dem Getgoods-Chef, was damals da im Osten in dieser Lokalzeitung gewesen ist. Das war ein Video-Interview auf deren Plattform und ich weiß nicht, was der eingeworfen hatte. Der hat da irgendwie bestens gelaunt, ganz merkwürdige Sachen von sich gegeben, die zum Teil völlig wirr gewesen sind.
Mhm. Das stimmt.
Ich bin übrigens wieder da.
Ja, ich habe
es gesehen, Markus,
und auch kurz gehört. Dann schieben wir dich doch gleich mal dazwischen. Was gibt's zu berichten?
Auch nicht viel. Ne? Ja, es ist AVM hat das bestätigt und
Es war eben AVM.
Ja, er sucht neue Herausforderungen, hat AVM gesagt, hat es bestätigt und hat nochmal gesagt, er hatte den indirekten Vertrieb jetzt auch über Jahre erfolgreich aufgebaut und mitgestaltet.
Und hast du mit ihm selber gesprochen oder mit Bastard jetzt, oder?
Ja.
Okay.
Mit Orban, ja.
Ja. Okay, gut. Ja, gut, also dann haben wir es zumindest jetzt bestätigt, aber da hatte ich jetzt eh keine Zweifel dran.
Kein Mensch hat das jemals bezweifelt.
Nee, nee, dafür haben wir zu gute Quellen.
Das war im Channelcast ja gemeldet.
Ja, ja, eben. Ja, dann ist es amtlich.
Ja.
Also.
Dann ist amtlich.
Dann ist amtlich.
Und die E-Mail an die Microsoft-Pressestelle ging jetzt auch ohne Fehlermeldung durch.
Okay. Gut. Wunderbar, dann tickt jetzt die Zeit. Vielleicht kriegen wir eine Antwort noch in dieser Stunde. Noch in dieser Sendung.
Weißt du, wann der Büroschluss ist? Ist das, üblicherweise ist das ja 18 Uhr, oder?
Also jetzt haben wir 16.46 Uhr.
Genau, also die haben noch ausreichend Zeit. Also wenn das Telefon wieder klingelt.
Wir sind ja wieder in der Winterzeit
angekommen. Mit einer Telefonnummer musst du hin.
Oder 0800er Nummer.
Mhm. Genau.
Ja, ich glaube, das sind mit 0800er Nummern, ne? Das gibt's nur von der Telekom 0800er Anrufe und von Microsoft.
Ja, das siehst du doch Microsoft mal wieder.
Pressestelle, ganz
das siehst du es mal wieder, ne?
Die wichtigen Organisationen 0800er.
Ja, kriege ich schon wieder eine Verbindung.
Ne? Ja, eben. Ja. Also da steckt mehr dahinter, als man glaubt. Ich sag's euch.
Ich glaube, das ist so.
Da können wir mal eine feiste Verschwörungstheorie
konstruieren,
zusammen
aufdecken,
investigativ,
investigieren und aufdecken.
Ja, genau. Hatten wir schon gesprochen über den Kauf von SanDisk durch Western Digital?
Hatten wir noch nicht. Der war vor 2 Wochen, stimmt das?
Irgendwie
letzte
so,
Woche,
ne?
Letzte Woche.
Für eine Unsumme ja, auch, ne?
19 Milliarden.
19 Milliarden? Nee, 19. Doch, 19 Milliarden.
19 Milliarden.
Ja. 19 Milliarden, richtig.
Ich schaue das gern nochmal nach.
Nee, das stimmt schon.
Aber ich glaube, das waren...
Ah, da habe ich mir auch gedacht.
Das ist viel Geld für USB-Sticks.
Das ist eine Menge Geld für ein paar
Flash-Speicher. Das ist jetzt ein bisschen okay.
Das ist gut, das war so gut, das könnte fast der Titel der Sendung werden.
Also 19 Milliarden Dollar ist wirklich schon echt eine Hausnummer.
Ja, da fragt man sich natürlich...
Warum
ist dieser Preis so hoch?
Ja.
Also ich meine, das muss doch in Zukunft gerichtetes Geschäft sein, Potenzial, was man da irgendwie erkennt. Also
aber die Preise sind ja generell so hoch geworden. Ne? Was hat damals gekostet? Gut, da muss jetzt die ganze Inflation etc. Aber HP Compact, ich weiß es nicht mehr aus, wie viel waren das?
Oh, das war nicht so teuer.
Zum Beispiel.
Nein.
Aber lange nicht so hoch.
Nein.
Lange nicht. Ich meine, den höchsten Preis hatten wir jetzt bei der Übernahme EMC.
Genau, das waren 56 Milliarden.
56 Milliarden. Ja, also das ist, das hat ein WhatsApp gekostet und sowas, die waren ja auch, das waren auch so. Na,
WhatsApp waren 13 Milliarden.
13, ne? Ja.
Das war ja ein Schnäppchen.
Na, Schnäppchen.
Ich aber find's nicht.
Was findest du nicht?
Ich guck mal nach.
Die Compaq-Übernahme finde ich gerade nicht.
Ach so.
Ja, wir hatten vor kurzem eine Bildergalerie mit den gescheitertsten klingt ein bisschen falsch, glaube ich, mit den misslungenen Firmenübernahmen.
Aha, und?
Da zum war Beispiel? Die auch drin.
Wer? Compaq KP oder
was? KP Compaq.
Warum? Warum gescheitert?
Naja, das überlappendes Portfolio, danach Arbeitsplatzabbau, Börsenkurs halbiert, gilt ja allgemein als gescheitert.
Ja, ach so, okay. Ja, würde ich auch mal sagen. Also sagen wir mal so, HP hat dank der Übernahme eine starke Position im Server- und Storage-Markt. Die interessante Frage wäre, ob das nicht anders auch so gekommen wäre mit weniger Kollateralschaden oder so. Mhm. Ist natürlich immer schwer zu sagen. Die SanDisk-Übernahme für 19 Milliarden, was ja echt eine
25 Milliarden Dollar waren es.
Compaq? 25 ja. Milliarden, das ist auch, das ist...
Ja, richtig.
Das ist ganz
Schattenredaktion hat es gerade gemeldet, ja.
Die SanDisk-Übernahme, ich hab ein bisschen schlau gemacht. Es gibt einen recht interessanten Hintergrund, vor dem das in einem ganz anderen Licht erscheint als USB-Sticks. Es gibt zwei Unternehmensgruppierungen oder zwei Unternehmen, ja, die an neuen Speichertechnologien arbeiten. Es gibt einmal die Allianz von Intel und IBM, die an einer neuen Speichertechnologie arbeiten. Deren Fertigungspartner ist Western Digital und es gibt von HP eine Entwicklung, die anscheinend schon produktreif ist, Memristor, was ab dem nächsten Jahr kommen soll. Ich habe mir das durchgelesen, wie es funktioniert. Ich habe es kurz verstanden und dann sofort wieder vergessen. der Punkt ist, es wird Speicher wird deutlich kompakter, technologisch ganz anders aufgebaut. Und es ist dann Massen wie Arbeitsspeicher identisch. Das heißt, man hat wahnsinnig Speicherkapazitäten, die einer CPU sofort zum Rechnen zur Verfügung stehen. Mhm. Das heißt, damit hat man dieses Problem langsame Festplatten, ewig viel Caches und gelöst und kriegt sehr hochgepackten, sehr hochverdichteten Speicher, mhm, der sehr schnell ist.
Dann macht es natürlich für Western Digital
sehr großen Sinn. Fertigungspartner von HP, SanDisk.
Aha. Ah ja, okay.
Mhm. Und dann sieht das natürlich wieder deutlich anders auf, denn dann könnte man sagen, okay, Western Digital kauft das Fertigungs-Know-how, was SanDisk zusammen mit HP aufgebaut hat. Und was dann damit passiert und was mit HPs im Restore-Projekt passiert, das ist eine ganz andere Frage. Mhm. Dann habe ich mir natürlich überlegt, okay, solche Gespräche sind ja im Vorfeld bekannt. Warum kauft HP nicht SanDisk? Dann würde ich aber sagen, für HP als, also für eine Western Digital ist das durchaus interessant, dieses Know-how zu kaufen, zuzukaufen und im Haus zu haben und dann HP auszubremsen oder nicht oder dann da auch mitzuspielen. Das kann denen sehr viel Geld wert sein. Für einen breitbandigen PC oder IT-Hersteller ist der Zukauf von Fertigungs-Know-how für teures Geld eigentlich ein Klotz am Bein. Ja. Man hat sich, also sowohl IBM wie auch HP, von Prozessorentechnik und Fertigung getrennt, von Speichertechnik, von Festplattentechnik und Fertigung.
Richtig, ja, ganz genau.
Und. Man geht da in Forschung und Entwicklung, sucht sich einen Fertigungspartner. Am Anfang gibt's da sicher nur einen, der das hinbringt. Und irgendwann ziehen dann jede Menge chinesische Buden nach und alles wird, stark vereinfacht gesagt, ziehen eine Menge chinesische Buden nach und alles wird total billig und diese Einstiegshürde ist gefallen. Und insofern kann ich schon verstehen, dass man da nicht übernimmt. Das würde auch kein HP-Aktionär verstehen.
Mhm. Zu den ganzen Übernahmen hat übrigens der jetzige VMware-Chef Pat Gelsinger was Interessantes gesagt, wie ich finde. Er geht davon aus, dass innerhalb der nächsten 10 Jahre 50% der Top 100 IT-Firmen vom Markt verschwunden sind, entweder über Übernahmen oder über andere Geschäftsfelder besetzen etc. Also dass wirklich die Hälfte weg ist. Oder finde ich eine ganz erstaunliche.
Es gibt
oder halt einfach sterben. Also sterben im Sinne, dass man.
Es gibt einen sehr interessanten Artikel in der Wired, in der amerikanischen.
So wired.com.
Wired.com. Die Überschrift heißt Dell.emc.hp.cisco. These tech giants are the walking dead. Und dann schiebt er im Vorspann nach noch IBM und Oracle. Mhm. Und die These, die der vertritt, ist durch die neuen Entwicklungen, vor allem im Cloud Computing oder in dem, was man Cloud Computing nennt, werden binnen kürzester Zeit diese großen Provider von IT-Infrastruktur für Unternehmen überflüssig machen. Und er verweist dann noch, also der Wired-Kommentator, der Kollege ist Kate Metz, verweist dann noch auf einen Blogger, der gesagt hat, eigentlich sollten die jetzt alle mal merchen, dann hätten sie es hinter sich, dann könnte man irgendwie vernünftig weiterarbeiten. Die These,
das wird natürlich nicht passieren.
Was vermutlich nicht passieren wird. Die These, die in Wired steht, ist, dass Microsoft gute Chancen hat, die Konsolidierung zu überstehen und sich neu zu orientieren, weil man da mit Cloud-Entwicklungen schon sehr weit ist, weil man Software macht. Und weil man viele der Altlasten, die man hat, also was weiß ich, Microsoft verkauft keine großen Server- und Storage-Systeme. Brauchen die nicht, haben die nicht, haben die kein Inventory, haben die keine Zwänge, haben die keine Altlasten am Bein. Vor diesem Hintergrund muss man, glaube ich, verschiedene Dinge diskutieren. Und einige haben wir auf dem Plan stehen. Markus, du hast schon angesprochen die Aussage von Pat Gelsinger. Mhm. Von VMware. In dem Zusammenhang ist natürlich die Übernahme von VMware durch Dell für 56 Milliarden US-Dollar sehr, sehr spannend, vor allem wenn man bedenkt, dass Delia VMware den interessantesten Teil von EMC oder der EMC-Besitzung überhaupt nicht mit übernimmt, sondern da durch den Weiterverkauf von EMC-Aktien die Übernahme finanziert. Mhm. Und vor dem Hintergrund muss man sich, glaube ich, auch anschauen, die aktuellen Zahlen von Amazon, wo ja die AWS ausgewiesen werden, die wirklich gut waren, und müsste das nebeneinander legen mit den Microsoft-Zahlen, die im Bereich Cloud auch exorbitant gut waren, wobei bei Microsoft im Cloud-Bereich, in diesem Bereich, der bei Microsoft, wartet mal, ich habe es mir eben hier auf
die lagen Dollar doch ungefähr gelegt. Gleich auf mit Amazon, ne?
Ah, die Microsoft liegen deutlich höher in ihrem Bereich, der Intelligent Cloud heißt. Microsoft liegt nämlich im Quartal, das zum 30. September geendet hat, bei einem Umsatz von 5,89 Milliarden Dollar, bei 2.400 Dollar operativen Gewinn, was wirklich schon ordentlich ist.
Ja.
Und eine AWS liegt bei 2,085 Milliarden Dollar mit einem operativen Ergebnis von fast 1,6 Milliarden, was auch nicht schlecht ist. Bei Microsoft muss man sagen, Microsoft ist deutlich höher, aber bei Microsoft spielt in die ganze Geschichte auch das Server- und Programmiersprachengeschäft rein. Also da hat man Verschiedenes zusammengepackt, und das müsste man mal auseinanderdröseln aus historischen Zahlen, wie groß da der Anteil wirklich ist und wie weit man da voneinander entfernt ist. Auf jeden Fall muss man sagen, Microsoft hat plötzlich Zahlen in dem Bereich, die sich echt sehen lassen können.
Also wenn man mit Experten ja auch spricht, wird ja auch das Thema Azure sehr gelobt. Also
Azure wird erheblich gelobt.
Dass es eine sehr, sehr gute Technologie sei und man da extrem weit fortgeschritten ist. Und also ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Ich bin relativ wenig unterwegs in Azure oder mache da auch natürlich nichts damit. Muss ich mich auf die Aussagen verlassen. Hast du da nähere Informationen?
Ja, also die Technologie sei ganz hervorragend. Die hat besten Ruf, es läuft ja auch schon sehr, sehr viel auf Azure, so ist ja nicht. Also es werden sehr viele Big Data Projekte umgesetzt, sehr, sehr viele Projekte. Insgesamt, das haben wir jetzt auch wieder gesehen auf den Partnerkonferenzen, wo ja viele, Microsoft geht ja inzwischen sehr stark über konkrete Success Stories in dem Markt, auf die sich wirklich stolz sein können. Große Problematik an der ganzen Geschichte ist natürlich die Geschlossenheit der Microsoft Cloud. Da ist es tatsächlich so, dass das halt einfach insgesamt den Ruf hat, dass es zu sehr proprietär ist, wie man in der IT-Fachsprache sagt. Das heißt, das ist kein hybrides Cloud-Modell, kein hybrider Cloud-Ansatz. Da bin ich allerdings auch technisch jetzt nicht der Experte, aber so auf jeden Fall, wie die Experten alle sagen, die AWS deutlich schnittstellenoffener.
Durchlässiger,
schnittstellenstärker und würde den Kunden viel mehr Raum für hybride Cloud-Modelle lassen. Mhm. Und wer sich quasi für Microsoft Azure entscheidet, der hat eigentlich nur zwei Wahlmöglichkeiten. Wahlmöglichkeit eins ist, das ist dieser typische konservative deutsche Ansatz, der auch seine Berechtigung hat. Man sucht sich einen Splar-Partner und kriegt das quasi aus Deutschland gehostet. Aber hat natürlich den Nachteil, der auf der Hand liegt. Das ist zwar vielleicht möglicherweise gefühlt sicherer und man hat einen besseren Überblick. Allerdings die Preisvorteile im Vergleich zu AWS spielt man erst aus, wenn man das weltweite Microsoft Cloud-Netz nutzt. Viele Microsoft-Partner berichten, dass die Kunden immer erstmal, also ein klassisches Beispiel ist Produktionsanlagen. Hier spielt die Datenauslese aus Produktionsanlagen. Deutsche Unternehmen, die produzieren, die haben halt Maschinen und da kann man die Daten auslesen, und anhand dieser Datenauswertungen kann man natürlich seine Produktionseinsatzplan, aber auch die Reparatur und die möglichen Fehler und diese ganzen Dinge kann man optimieren. Und da kann man wirklich eine Menge Geld sparen, auch gerade durch Predictive Analytics.
Große Big Data Projekte sind
das. Das ist so ein klassisches Projekt. Und das ist aber nicht nur irgendwie was Theoretisches, sondern das ist also was, wo es auch schon im kleineren vielleicht nicht, aber auf jeden Fall im mittleren Mittelstand in Anführungsstrichen schon viele und immer mehr Projekte umgesetzt werden. Man könnte sich auch solche Projekte im Big Data, im BI-Umfeld vorstellen. Und hier kommen dann die Azure-Partner ins Spiel. Mhm. Und die bieten dann entsprechend quasi die Plattform dafür, dass man diese Daten analysiert und alles eben quasi leistungsstark bekommt. Und da sagen die deutschen Produktionskunden natürlich, ja, bitte alles schön und gut, aber bitte deutsche Private Cloud auf Basis meiner Datenanalyse. Und dann sagen die, ja, wieso, was wäre die Alternative? Ja, das ist natürlich die Microsoft weltweite Cloud. Hier würden wir die auf diese Server-Cluster weltweit zurückgreifen. Und sagen die alle, um Gottes Willen, nein, nein, nein. Dann probieren die das aus und sagen, ja, super, aber es ist viel zu teuer. Ja, es liegt daran, weil ihr alles in dieses super sichere deutsche System haben wollt. Also nutzt die Microsoft Cloud weltweit. Wenn ich mich jetzt von Anfang an für Azure entscheide, habe ich diese ganze Thematik nicht als Basis meiner Big Data Analyse. Beides ist natürlich immer, wirft die Gretchenfrage auf, Deutschland Private Cloud oder von mir aus europäisches Rechenzentrumscluster oder weltweites. Und Microsoft, jetzt kenne ich mich eben, jetzt kommt diese Stelle, wo ich technisch quasi in den Graubereich wandere, ist hier quasi, habe hier Schwächen. Jetzt, wenn ein Microsoft-Manager hier sitzen würde, würde er bestimmt das Gegenteil behaupten, aber habe hier Schwächen in den Schnittstellen, wenn ich so ein System aufsetze. Also was ich da alles anbinde und die SAP-Systeme, die dahinter liegen und diese ganzen Punkte. Und hier sei einfach AWS, Amazon mit seinen 500 Technologiepartnern, die ja haben, in jedem Bereich Sicherheit, Serversysteme, Plattform as a Service Systeme, was da nicht alles dahinter ist, deutlich mächtiger und deutlich günstiger. Mhm. Also lange Rede, kurzer Sinn, Azure, sehr gutes Produkt, aber wer Azure macht, der entscheidet sich für Microsoft und muss halt in diese Microsoft Cloud rein und bleibt in einem relativ proprietären System, was nicht diesem Trend entspricht, dass in der Cloud heutzutage alles hybrid stattfindet.
Ja. Alex, du warst ja jetzt unlängst auf der Microsoft Partnerkonferenz in Bremen, ne?
Ja.
Wäre es natürlich ganz mal interessant, wenn du ein bisschen darüber berichtest, was da so die Themen gewesen sind, aber vielleicht gleich eine Anschlussfrage zu dem Thema. Das war ja relativ zeitgleich zu dem doch wegweisenden Urteil, zu dem sogenannten Facebook-Urteil, nennen wir es mal. Ja, da gab es ja Safe Harbor.
Die Safe Harbor-Geschichte.
Diese Safe Harbor-Geschichte mal als Stichwort, wo ja gesagt wurde, also Safe Harbor ist keinesfalls der Weisheit letzter Schluss ist kein Garant dafür, dass die europäischen Datenschutzrichtlinien eingehalten werden. War das ein Thema auf der Konferenz? Wurde da irgendwie was drüber gesagt? Weil gerade Microsoft ist ja auch einer der Betroffenen natürlich.
Ja, es wurde was drüber gesagt. Erstmal muss man grundsätzlich sagen, dass ich nicht verstanden habe, dass die Branche, das ist eigentlich ein Freudenfest für die Branche, in Anführungsstrichen, für viele, zumindest in Deutschland, nicht es in der Form ausgeschlachtet hat, wie es möglich gewesen wäre. Das hat mich echt gewundert.
Naja, ein paar haben schon gemacht. Da kam dann schon, also just an dem Tag kamen, also in meinem Postfach und bei euch wahrscheinlich auch viele Pressemitteilungen rein. Ja, wir haben es schon immer gewusst, hier, wir machen die deutsche Cloud und der deutsche Cloud und rauf und runter, und da haben die natürlich alle gesagt, kommen Sie zu uns, da sind Sie sicher, ne? Ja. Da sind schon ein paar auf dem
Spiel.
Man hätte noch mehr draus machen können.
Ja, genau. Also fand ich schon. Also gerade jetzt, wo quasi
die Bundescloud war
man. Ja, genau. Also wo der NSA-Skandal ja in die eine Richtung vollkommen gegangen ist, wäre das jetzt eigentlich ein schöner Moment gewesen, auch mal die andere Richtung vorzuschlagen. Ich fand es zu schwach, aber okay. Also meine Meinung. Mhm. Microsoft hat sich sehr politisch korrekt geäußert. Die haben das natürlich mit reingenommen. Das ist natürlich immer so ein heikles Thema bei Microsoft. In die eine wie in die andere Richtung. Mhm. Sie haben natürlich gesagt, dass sie es begrüßen.
Klar.
Fragezeichen. Ja. Also sie haben es mit aufgenommen und haben wohl vorher noch kurz abgesprochen auf der Keynote, wie sie es tun, und haben es halt ein bisschen mit reingenommen, aber haben es sehr zurückhaltend verarbeitet. Ist auch klar, dass sie sind in einer schwierigen Position, was das Thema angeht.
Absolut. Also weiß man denn da überhaupt schon, wie das da weitergehen soll bei dem Thema? Also du kannst ja heute nicht guten Gewissens da irgendwie mit einem US-amerikanischen Konzern zusammenarbeiten.
Ja gut, also die Ansage ist die doch, ja, das, was ich halt gehört habe, ist, dass die ganzen Office 365 Daten jetzt alle wohl nach Irland wandern. Also das ist das, was ich höre. Also künftig wird da quasi, ich muss immer an die Heute-Show denken, die dann sagen, die dann halt gezeigt haben, wieso, was heißt das Safe Harbor Urteil, dann sieht man so ein symbolisiertes Großserver-System, wo einer dann einfach von USA abzapfen, von der NSA einfach auf Europa abzapfen umsteckt. Also, was soll das? Also nein, also im Ernst, Ja, die Daten sollen angeblich in alle in Irland liegen, autarker Rechtsraum und fertig ist der Lack. Und das ist jetzt, ich sag mal, ob da die NSA nicht mehr rankommt, das ist eine andere Geschichte. Aber gut, jetzt die amerikanischen Gerichte, naja. Also
die NSA ist ja sicherlich das eine. Noch ein bisschen tiefer gehend ist natürlich auch das Thema Wirtschaftsspionage im Allgemeinen, also tracken zu können, wie produziert denn der Deutsche? Aber
aus welchen Komponenten besteht ein Rechenzentrum in Irland? Aus US-amerikanischen Komponenten.
Ja, natürlich.
An der Sekunde bin ich schon wieder nicht mehr safe, wenn ich so hart möchte.
Wahrscheinlich ist die Diskussion da tatsächlich ein Stück weit philosophisch, da gebe ich dir absolut recht. Dennoch denke ich, dass der klare Standpunkt zu sagen, wir als Europäer machen uns auch dahingehend ein Stück weit stark und sagen, wir haben bestimmte Richtlinien ganz einfach und die verteidigen wir. Wir lassen uns da das Zepter nicht völlig aus der Hand nehmen. Finde ich schon eine Überlegung nicht nur wert, sondern finde ich auch ein wichtiges Ziel. Ja, also um dort einfach auch den Anschluss halten zu können und dann ein Stück weit ein Gegengewicht auch aufbauen zu können.
Sicher, ja.
Ich werfe mal eine andere Frage auf, weil es geht ja bei der Safe Harbor Geschichte drum, Übermittlung zum Beispiel personenbezogener Daten an amerikanische Unternehmen in USA. Mhm. Es ist doch so, wenn ich als Partnergeschäft mit einem amerikanischen Unternehmen mache, zum Beispiel HP oder Dell oder EMC oder
Salesforce oder was
eigentlich weiß ich. Egal wer, mhm. Frage ich Projektpreise an. Um Projektpreise zu bekommen, muss ich mich outen. Da muss ich sagen, okay, wer bin ich? Wer ist mein Kunde? Wer ist der Ansprechpartner bei meinem Kunden? Ein ganzer Sack voll personenbezogene Daten, die eingespielt werden dann bei Dell, HP, egal, in eine CRM-Datenbank in USA. Jetzt ist es meines Erachtens schon in erster Linie mal problematisch. Erstens ist es problematisch, weil ist eigentlich der Ansprechpartner beim Kunden informiert, dass für den Sonderpreis, den er bekommt, seine Daten nach USA überspielt werden, in den sicheren Hafen, Fragezeichen, bin ich mir nicht in jedem Fall sicher. Es wird stillschweigend vorausgesetzt, wie die Praxis ist, weiß ich nicht. Egal wie die Praxis ist, ist die Übermittlung dieser Daten per se problematisch. Es ist auch die Übermittlung von Partnerdaten in eine amerikanische Partnerdatenbank mit reichlich personenbezogenen Daten, Geburtsdaten, E-Mail-Adresse, Telefon, weiß der Teufel, welche privaten Details in den Notizen stecken, erheblich problematisch in dem Moment, wo es den sicheren Hafen nicht mehr gibt. Das heißt, Cloud Computing ist die eine Sache, das Daily Business mit Partnerdatenbanken, Kundendatenbanken, Privatangaben, personenbezogenen Daten in diesen Datenbanken, dann beim US-Unternehmen, ist ja ein zweiter erheblich problematischer Schritt.
Ja, ist es problematisch.
Wie ist denn das? Und was passiert denn, wenn ich in einem Projekt meinem Kunden bei der Allianzversicherung, dem ich irgendwie Rechenzentrumsklamotten verkaufe, dem IT-Leiter, sage, ich brauche einen besseren Preis, kein Problem, ich überspiele deine Daten nach USA, die übrigens in Klammern kein sicherer Hafen mehr sind. Und jeder, der den Sonderpreis macht, tut das auch. Ich würde mal sagen, Thema Sonderpreise ist damit ein interessantes, gewinnt damit einen interessanten neuen Twist.
Ja. Markus.
Oh, Microsoft hat sich gerade gemeldet.
Die Microsoft-Pressestelle?
Ja.
Das ist sensationell.
Aber leider, ich will jetzt nicht zu sehr auf die Euphoriebremse treten, aber es handelt sich erstmal um eine automatische Art.
Ja, ich wollte gerade sagen, hast du ein Auto-Reply bekommen?
Ein Auto, das ist interessant, was schreiben Sie denn?
Out of Office, oder?
Warte, nein, lass uns den kurz verlesen, das ist interessant.
Ja.
Vielen Dank für Ihre Nachricht und Ihr damit verbundenes Interesse an der Microsoft Deutschland GmbH. Ihre E-Mail ist beim Communications-Team von Microsoft Deutschland eingegangen und wird umgehend bearbeitet.
Okay. Und?
Ja, das war's.
Ist die Antwort schon da? Nein?
Das war Das war die Antwort. Ach, du meinst, ob die umgehende Bearbeitung schon?
Ja,
nein,
ja,
die ist noch nicht
gekommen.
Ich halte euch aber auf dem Laufenden.
Ja, in diesem Internetzeitalter gehen die Sachen anscheinend nicht mehr so schnell.
Es muss ausgedruckt werden.
Ja, ne?
Kommt dann Aktenzeichen drauf.
Eingangsstempel.
Und dann geht es
Posteingangsstempel,
Zock
und Klack, und dann geht es seinen Weg.
Also, wir sollten übrigens darauf achten. Wir können jetzt gerne noch kurz über Microsoft sprechen.
Ja, natürlich.
Wir
springen im Moment wild, übrigens.
Dass wir auch,
Kapitelmarken, kommst du mit den Kapitelmarken hinterher?
Dass wir auch,
Safe Harbor Kapitel gehabt.
Dass wir auch nachher mal so über die ganz Kleinen mal ein bisschen reden, wäre ich mal ganz schwer dafür.
Über die ganz Kleinen?
Ja. Wir haben ja mal gesagt, wir führen so eine Art Rubrik ein aus dem Alltag eines Systemhauses.
Ach, das ist auch eine schöne Rubrik.
Ja, genau. Also da würde ich auf jeden Fall gerne nachher noch mit euch ein bisschen quatschen.
Das ist, Systemhaus Alltag ist ein tolles Thema.
Ja, genau.
Aber ich war so jetzt,
kleine Systemhäuser also wie Krankop? Nein.
Ja, genau.
Aber ich war ja jetzt auch nur bei meiner Einstiegsfrage,
ja, genau,
zur Partnerkonferenz. Was waren denn sonst noch so die Themen?
Also das absolute Highlight war für mich grundsätzlich, dass Microsoft wieder gezeigt hat, auch nachweislich auf der Bühne, diesmal wurde es mehr ausgeschlachtet. Man hat zum einen das Wort Partner noch mit in den Slogan mit aufgenommen, also Mobile First, Cloud First, Partner First, was viele gefordert hatten auch im Sommer, die waren alles enttäuscht, dass es eh noch nicht mit dabei war. Und zweitens, dass man tatsächlich wieder gesagt hat, 90% alles Umsatzes ist indirekt erzeugt, also nicht physikalisch, weil ja vieles im Cloud-Business direkt an Microsoft fließt, aber zumindest kommt es durch Partner ursprünglich und da werden Margen abgezwackt. Das finde ich, wie gesagt, eine spektakuläre Nachricht. Insofern, dass vor 10 Jahren, als ich angefangen habe, oder vor 11 Jahren, war damals die Quote ähnlich. Und inzwischen kam dieses ganze Cloud-Business und diese ganzen Produkte, die Microsoft ja inzwischen auch an vielen Stellen direkt vertickt. Und trotzdem ist diese Zahl immer noch gleich geblieben. Im Übrigen ist es schon lange kein Thema mehr unter den Partnern. Also dieses Vertrauen in die Cloud oder auch nicht in die Cloud. Überhaupt nicht mehr. Und Microsoft hat wahnsinnig viele Use Cases gebracht. Also man versteht inzwischen, und da kann man auch immer viel über Microsoft schimpfen und so weiter, aber man versteht inzwischen, dass man Cloud und diese unsäglichen Themen wie Industrie 4.0 und Internet of Everything und Big Data durch ganz konkrete Use Cases in den Markt bringen kann. Man fördert vor allem die Partner, die es tun. Und man hat etliche Use Cases zu zeigen. Also eine Session, also es war die Rekordpartnerkonferenz ever. Wir hatten über 1600 Besucher, die wir gemeldet bekommen haben. Ja, also Wahnsinn. Mhm. Und da war zum Beispiel eine Session, erfolgreicher Cloud-Pitch. Da habe ich mich mal reingesetzt. Das war der Hammer. Also erfolgreiche Cloud-Pitche. Also wie die quasi die Kunden bei Endkunden, die Partner, die bei Endkunden gepitcht haben, die nicht Cloud nutzen, ins Cloud-Business überhaupt reinkam, also wie man quasi so mürrische, in Anführungsstrichen, Kunden da reinbekommt, der war total voll von oben bis unten.
Mhm. Das wollen sie natürlich alle wissen, wie geht das, ne?
Und das
wie konvertiere ich den Kunden?
Und insgesamt, da waren sehr viele Use Cases da, es wurde sehr viel genetzwerkt, was natürlich sehr gefördert wird. Also man muss jetzt dazu sagen, es gibt ja dieses Cloud Solution Provider Programm von Microsoft momentan, das ja quasi Partner, die nicht aus dem Cloud-Geschäft kommen, enablen soll, auch Cloud-Dienste in einer gewissen Grade auch weit gelabelt anzubieten. Und das bringt natürlich die gesamten Partner auch in die Form, und das ist ja auch ein Zeichen unserer Zeit, glaube ich, dass man von den Kunden zunehmend gefragt wird, was mache ich hier, was mache ich da und was mache ich dort und kannst du nicht auch noch das mir anbieten? Dieses alte Thema des Generalisten versus des Spezialisten. Mhm. Und da wird genetzwerkt ohne Ende. Das ist wirklich krass. Also es ist echt extrem. Da kann man zuschauen, da kann man zuhören. Man geht durch so eine Partnerkonferenz und kriegt mit, wie sich da die Leute auch über die Themen unterhalten. Und das fand ich schon sehr beeindruckend. Also ein wahnsinnig lebendiges Netz, ein Netzwerk, was unglaublich lebt gerade, was wahnsinnig viele, also jeder Partner hat so seine Story inzwischen so extrem, das sind tendenziell die Erfolgreicheren dort, wie sie erfolgreich diese Projekte auch umsetzen. Und da geht's eigentlich meistens daran, dass die halt irgendwie sich auf ein, zwei Themen spezialisieren. Mhm. Und und die Großen gehen alle nach dem Motto vor, was nicht passt, wird passend gemacht. Die bauen, und die haben natürlich die Kohle und haben natürlich auch die Möglichkeiten und bauen sich ihre Cloud-Units auf und ziehen es halt einfach hoch. Und das ist ganz schön was los und es ist inzwischen nicht mehr diese komische Stimmung da, die es lange Zeit gab. Ja, können wir Microsoft trauen und was sind die Themen und wie können wir es machen? Mhm. Und da ist Microsoft wirklich vorbildlich. Und also wie sie da auch die Partner führen und die Partner lassen sich auch führen. Ich fand es sehr faszinierend.
Echt, das ist interessant.
Was ich noch sehr spannend gefunden habe, was natürlich auch für den Channelcast nicht ganz irrelevant ist, dass sie gesagt haben, dass nachweislich, sie haben sich auf eine Studie von IDC, glaube ich, bezogen, dass nachweislich traditionelle IT inzwischen ein Nullwachstum zu verzeichnen hat. Also dieses deutsche Wirtschaftswachstum liegt da irgendwo bei, weiß man nicht genau, bei zwischen 2-3%. Die IT-Branche liege irgendwie nach dieser Studie zwischen 4-5% im Wachstum. Und traditionelle IT, also Infrastruktur-IT, Hardware-IT etc. sei offiziell bei Null angekommen. Und das ist natürlich schon eine harte Message. Das heißt, wenn ich jetzt also auf Deutsch heißt es ja, wenn ich ein IT-Unternehmen bin, was traditionelles Infrastrukturgeschäft macht, muss ich davon ausgehen, dass ich nächstes Jahr genauso groß bin, genau die gleichen Umsatz habe und die gleiche Mitarbeiterzahl habe, die gleiche Zahl Projekte habe, wenn nicht weniger. Und das ist natürlich schon eine dramatische Botschaft irgendwo. Ich meine, wir kennen sie alle, aber sie ist jetzt auch ausgesprochen, sie ist jetzt offiziell. Und genau, also das fand ich schon auch beachtlich, dass natürlich das eine direkte Adressierung auch, würde ich sagen, der ganzen, das, ich wollte ja vorher auch ein bisschen die kleinen Partner ansprechen. Es ist ja so, die ganzen, wie läuft denn das ganze kleine regionale Partner-Business von Microsoft? Das sind alles so kleine Häuser, die noch nach wie vor auf die alte traditionierte Art und Weise Geschäft machen. Wir sprechen immer wieder an über unsere Spezies da, die am Land draußen, die Blech verkaufen, die ihre Spezies haben, die in ein, zwei Dingen besonders gut sind. Lass es ERP sein, lass es Infrastruktur sein, aber dieses traditionelle Business einfach betreiben und die eben hier einfach ihr Tagesgeschäft macht. Und ich glaube, die Botschaft war oder ist, auch diese Häuser, auch solange sie es noch nicht so spüren, sind massiv bedroht. Also es dringt inzwischen quasi auch in die
Provinz. Diffundiert so langsam, ja.
Ja. Und ich muss mir in dem Zusammenhang halt immer an die, das war auf dem Channel Partner, auf einer eurer Channel Partner Veranstaltungen, wo Use Cases vorgestellt wurde, da war halt wirklich, da waren Backup-Anbieter, lokale, die auf Cloud-Technologie setzten, ich weiß auch nicht mehr von welchem Anbieter, ist auch Wurst, und die haben tatsächlich, Stichwort erfolgreicher Cloud-Pitch, ihre Kunden in die Cloud gebracht, unter der Bedingung, dass sie quasi den Kunden zu den Serverräumen hinführen, wo gefühlt das Backup drin liegt. Also
da liegen ihre Daten drin.
Genau,
schauen Sie mal.
Sie setzen
dürfen Sie mal drüber streicheln. Ja, genau.
Technisch wäre es genau das gleiche gewesen, wenn die Dinger in Neuseeland gestanden wären. Aber die Leute wollten es halt sehen, aber dann war es halt in guten Händen irgendwie beim Partner. Und das waren regionale Anbieter, die das halt quasi, ja, die da ein bisschen pfiffig waren und ein bisschen natürlich da auch andere Preise anbieten können mit so einer Technologie, als jemand, der das natürlich alles on-premise anbietet und betreut. Und das zeigt halt auch, dass es halt in der Provinz angekommen ist, das Thema.
Das ist ein gutes Stichwort. Ich kenne Systemhäuser, die in dem ersten Schritt im Keller ihres Hauses kleine Datencenter aufgebaut haben für ihre Kunden, weil der Kunde sehen wollte, wo sein ganzes Zeug ist, ja. Und da haben die das dann mal ein Jahr laufen lassen und dann haben sie das langsam rausgeschoben. Aus dem Keller in die richtige Cloud sozusagen, in andere Rechenzentren rein und haben dann ihre Kunden natürlich auch drüber informiert und haben dann gesagt, hast du nicht festgestellt, dass jetzt irgendwie alles deutlich performanter ist und hast mehr Services noch dahinter und so weiter und so fort. Und alle Kunden gesagt haben, ja, das ist jetzt richtig toll geworden. Da hätte ich gar nicht gedacht, dass das also gut funktioniert. Und dann hat man denen halt gesagt, ja, ist übrigens jetzt auch nicht mehr bei uns, ist jetzt woanders. Und da war keiner dabei, der dann irgendwie gesagt hat, jetzt aber Zurückmarsch und so weiter. Sondern das hat man dann schon adaptiert. Also was ich damit sagen will, manchmal muss man die sozusagen wirklich an die Hand nehmen und so diese kleinen Schritte machen, diese vertrauensbildenden Maßnahmen, bis die halt sehen, okay, es funktioniert.
Das haben die alle also berichtet.
Diesen Pfad einfach
so. Und was gehen, ich sehr spannend gefunden habe in dem Zusammenhang, die Leute habe ich mir angeschaut, die das berichtet haben. Also es ist ja so, man redet ja quasi dort in der, ich meine, ich rede, das klingt immer so abschätzig, ich sage Provinz, ich habe dann Mordsrespekt davor, weil die natürlich Generalisten sind. Also klar, da gibt es nicht viel Wettbewerb. Mhm. Und das sind aber Leute, die reden wie die Kunden, die sind angezogen wie die Kunden, die sind auch zum Teil, sagen wir mal, da im Fußballverein aktiv.
Schaut und so. Schaut so Michael Krämer an, ne? Und so ein Appleborner.
Ja, und solche Leute, die eigentlich, wo man denen es überhaupt nicht auf den ersten Blick ansieht, ne, die sind da, wenn die das eben schaffen, wie du es gerade sagst, zum einen traditioniert zu sein und zum anderen hier offene Arme zu haben, die sind mit am erfolgreichsten. Da brauchst du nicht mit Schlips hinkommen aus der Großstadt und sagen, Cloud-Technologie, genau. Pipapo. Ja, ja. Sondern du musst es da schon geschickt einbauen. Aber die Message ist die gleiche wie von den Sportsfreunden mit den Anzügen.
Absolut.
Ich sag euch mal eins, Bericht aus der Praxis. Bei uns ist gestern der Steuerberater da gewesen. Ist so ein Buchhaltungsservice. Der Buchhaltungsservice baut gerade um und digitalisiert sich selbst und alle seine Kunden, weil er sagt, in 5 Jahren wird es dieses Thema Buchhaltungsservice in der Form überhaupt gar nicht mehr geben. Es wird diesen Beruf gar nicht mehr geben. Es ändert sich alles dramatisch. Der Mann hat uns und dem Systemhaus, mit dem wir zusammensitzen, gestern eine Cloud-Lösung verkauft. Der hat Cloud kein einziges Mal gesagt. Der hat gesagt, Freunde, ich habe was Neues. Ein paar Kunden sind da schon drauf, sind ganz begeistert. Du nimmst deine Belege, du scannst sie, der ist Dativ-Partner.
Ja.
Du scannst deine Belege, die gehen direkt ins Dativ-Rechenzentrum. Sagt er, das ist eine total gute Sache, weil das ist sicher und das ist schnell. Du hast so einen Dativ-Dongle, mit dem die Security abgedeckt wird. Mhm. Also das heißt, du hast einen Token, über das du abgesichert wird bist und sichergestellt
wird, dass es deine Rechnung ist,
dass nur Beleg. Du bist, der dann mit den Belegen rummacht. Mhm. Das sagt er, es wird revisionssicher archiviert. Das wichtigste Argument ist, wenn du deinen Abschluss gemacht hast, kannst du die Belege vernichten, denn es wird alles revisionssicher archiviert. Es wird nichts mehr angefasst. Dann sagt er, es kostet übrigens 12 € im Monat. Und das ist eine gute Sache. Meine anderen Kunden haben das schon. Ihr habt das ab 1.1. auch. Ja, okay. Ist dann so? Also das hat überhaupt keine Nachteile und die Frage, ist das bei der Dativ im Rechenzentrum sicher? Ist das die böse Cloud? Das kommt gar nicht auf.
Ja.
Das kommt gar nicht auf. Die Dativ ist ein sehr, sehr starker Name. Die Dativ macht dieses gehostete Zeugs mit anderen Mitteln ja schon immer.
Ja.
Und die Lösung ist sensationell gut. Sie erfüllt alle Ansprüche. Ja. Ich habe meine wichtigsten Probleme weg. Interessiert mich, dass das Cloud, hätte ich den Steuerberater gesagt, das ist doch das böse Cloud Computing, was du uns verkaufen willst, hätte er gesagt, Cloud Computing habe ich keine Ahnung von.
Ja.
Das ist belanglos. Das ist die eine Geschichte. So kommt der deutsche Mittelstand auf die Cloud in großen Stückzahlen über den Steuerberater, dem du vertraust. Mhm. Beispiel Nummer 2. Weil du sagst, Systemhaus außer Provinz, haben wir neulich zusammengesessen mit dem Systemhaus. So ein mittelgroßer Laden, HP-Haus, hohe Serviceanteile, kommt aus der Nähe von Frankfurt. Dann sprechen wir mit dem so über IT und was er so macht, was wir so machen, Anknüpfungspunkte und bla. Und er fragt natürlich auch, Freunde, wie ist eure IT-Infrastruktur? Unsere IT-Infrastruktur ist ein Teil gehostet, so die Mailboxen und sowas, ein Teil on-premise und wir haben halt irgendwo ein NAS stehen, wo die Daten drauflaufen, die Rechner gehen auf ein anderes Device, wo die gebackupt werden, das NAS ist gespiegelt, sagt er, ist scheiße, sagen wir, wissen wir. Sagt er, ihr braucht ein vernünftiges Backup. Sagt er, Jungs, wisst ihr was? Warum schiebt ihr eure ganzen Daten nicht irgendwo ins Rechenzentrum? Hm. Dann sind sie sicher verpackt. Und dann sitzen wir so, da schauen uns so an, okay, das System aus der Provinz empfiehlt uns gerade Backup über die Cloud. Es ist aber überhaupt
total vernünftig.
Richtig, es ist aber überhaupt nicht die Rede davon, Backup-Lizenzen, Server, irgendwas, sondern hey, schiebt sie in es gibt Backup-Angebote in der Cloud zuhauf, sucht
ein das schönes raus. Das ist der Stichpunkt Use Case.
Und
das
schon ist das Gleiche. Schon bist du mitten in der Cloud. Deutsche Systemhäuser verkaufen es mittelständischen Kunden, die machen das.
Ja, klar. Ja, Stichwort wirklich hunderttausendfach. Das kam auch
bei Microsoft durch.
Genau. Du musst über das Use Case kommen und nicht über die Technologie. Definitiv.
Ja, passiert ständig.
Und ich finde es ein gutes Stichwort. Also auch ERP ist ja noch die letzte Bastion, die quasi in vielen Stellen on-premise stattfindet. Was gehört zu ERP dazu? CRM gehört bis zum Wissen gerade dazu. Es gehört bis zum Wissen gerade dazu. Lohnbuchhaltung, es gehört Finanzbuchhaltung dazu. Bei einem größeren Unternehmen auch BI. Das sind alles vier Themen, genau, bis auf die Warenwirtschaft selber, die total mittlerweile Trend Cloud.
Löst sich alles in Digitalisierung auf.
Total. Und dazu auch ein ERP-System, mit dem spricht man heutzutage, wenn man modern und mobil arbeitet, über Apps.
Ja.
Und zack.
Ja.
Und so löst sich quasi alles unter unserem...
Ja.
Ja, alles, was an der IT ist, wandert ins Rechenzentrum. Ich meine, das ist auch alles keine neue Wahrheit, aber die Wahrheit dahinter ist, dass es inzwischen alles...
Es ist so normal geworden.
Alles so normal geworden
ist. Ja, es ist so normal geworden. Also wenn man Cloud Computing sagt, dann war das... Man muss das gar nicht sagen. Es ist überflüssig. Sagt doch keiner.
Ja.
Es sagt keiner. Es ist belanglos. Es ist alltäglich.
Wie du sagst... Ne,
es ist keine Diskussion.
Wie du sagst, so ein Unternehmen wie die Datev, ein Deutscher geht's gar nicht.
Ja.
Die arbeitet erfolgreich mit dieser Cloud-Technologie.
Richtig. Und
das wird aber nicht hinterfragt. Ne?
Also nein. Auch deutsche Steuerberater, wenn dein Steuerberater dir sagt, mach dies und das, hinterfragst du das groß? Glaube nicht. Also vielleicht hinterfragst du das, aber 90% der Menschen hinterfragen das niemals.
Ja.
Der Steuerberater kommt gleich nach dem Pfarrer und nach dem Hausarzt.
Ja, wenn der das sagt und das auch empfiehlt.
Ja, dann ist das so.
Dann ist das quasi Gesetz, dann macht man das, ja.
Ja.
Der kann einem das halt in der Regel auch so erzählen, dass man es dann auch nachvollziehen kann und dann tatsächlich auch für sich erkennt, dass dort wesentliche Prozesse, eigene Geschäftsprozesse vereinfacht werden, verschlankt werden, der Aufwand nicht mehr so hoch ist und dann sagst du natürlich, ja klar, warum soll ich das nicht machen?
Das, wo wir es immer wieder haben im Thema Marketing, nicht auf eure Homepage schreiben, liebe Systeme, also wir machen Cloud Computing, sondern die Business Cases
drauf. Ja, yes, ganz die offen. Business Cases müssen drauf.
Sehr gut, ja.
Wir halten euer Geschäft am Laufen.
Ja. Ist denn der Reuter schon wieder auf dem Klo?
Nein, das ist jetzt die Microsoft-Pressestelle wahrscheinlich am Telefon.
Das hat nicht
Sie haben das Wort gebimmelt. Sie haben das Wort Grüß August gehört.
Ist nie gefallen, dieses Wort.
Kenne dieses Wort nicht. Der Reuter.
Ist nie gefallen.
Was ist die Microsoft-Pressestelle?
Grüß Gott. Ich guck mal. Also am Telefon waren sie nicht. Nein, es gibt noch keine Antwort. Die Bearbeitung dauert noch.
Genau. Jetzt holen wir dich mal an Bord, Markus.
Eine Blitzmeldung. Was ist die Blitzmeldung?
Ja. API und Bytex sind neue Lenovo-Distributoren.
Ich habe es eben schon gelesen.
Ja.
Das ist interessant. Können wir auch noch drüber sprechen. Finde ich eine spannende Nachricht.
Wir ziehen aber eins noch vor, Markus. Du warst unlängst in München, weil du auf dem TechData-Kongress unterwegs warst.
Ach, der TechData-Kongress war.
Wie ist es dir denn dort ergangen? Was waren denn deine Eindrücke?
Wir haben uns da ja auch getroffen, Christian.
Ja. Der Herr Meier versucht, sich diplomatisch aus der Affäre zu ziehen.
Ich wollte dir jetzt da mal den Vorrang lassen.
Jungs, jetzt die Hosen runter.
Erzähl.
Ja, wie war es gewesen?
Channel Observer war ja auch Medienpartner vom TechData-Kongress.
Ui.
Oh.
Oh.
Ja.
Das heißt, was konkret?
Frei essen.
Das heißt konkret, du hast einen Aufsteller dort gehabt.
Du hast einen Stand.
Aber ja. Medienpartnerschaft heißt ja immer, man hat da, wir sind ja da immer dann Nachbarn, ne? Die ganzen Fachmagazine sind ja immer dann mit ihren Ständen da Nachbarn und trinken Kaffee.
Jetzt wird gerade die Skype-Verbindung ein bisschen gestresst.
Also du hast irgendwas mit von man ist Nachbarn und trinkt Kaffee gemeinsam.
Ja, ich wundere mich auch, warum die Skype-Verbindung, die war immer tadellos, da scheint so ein gewisses Zeitkontingent zu sein,
wo ist es. Nach einer Zeit wird das immer. Was du jetzt im Moment geht's gerade wieder, wenn es wieder ein bisschen schlimmer wird, dann mach mal eins, dann mach dein Video aus, weil immer ein Thema Upload-Bandbreite ist, aber ich glaube, im Moment versteht man dich wieder ganz gut.
Ich habe ein Video ausgemacht.
Ja, merkst du sofort. Okay, erzähl.
Guter Tipp, ja. Also mit dem Kaffee trinken hat man noch gehört. Naja, wir Magazine sind dann da immer Nachbarn und trinken zusammen Kaffee und es ist ja auch ganz nett. Ja, ich war bei TechData beim Kongress deswegen auch. ich gehe gerne zu Veranstaltungen, auch um Networking zu betreiben, um viele Leute zu treffen. Das hat man bei dem Format natürlich in geringerem Ausmaße als bei einer Hausmesse von Also oder von Ingram, ne?
Echt?
Naja, sind weniger Leute da, ne?
Naja, ist ja ein Kongress.
Ist ja auch ein Kongress und keine Messe.
Ist
ja ein Kongress.
Ja, muss man sagen.
War aber doch Ausstellung auch mit dabei.
Also eine Kongressmesse.
Ja, es war ja auch
Ausstellung. Wie viele Leute waren es denn? Was sagen Sie denn? Was
600, glaube ich.
500 oder? Irgendwas.
500 irgendwas.
Techdata, glaube ich, gesagt, ne?
500. Wie viel waren es letztes Jahr?
Keine Ahnung.
Du stellst dir investigative Fragen.
Nein, ich bin nur neugierig. Ich habe es nämlich nicht geschafft, weil ich einen Termin mit einem befreundeten Systemhaus hatte.
Ja, ja, von dem hattest
du. Und mit dem Cloud Computing diskutiert habe.
Jetzt komm, Markus, erzähl mal, wie war's denn? Mit welcher Erwartungshaltung bist du dorthin gefahren? Was hast du erlebt? Was gab's zu sehen?
Die Erwartungshaltung war ja dann, wie gesagt, habe ich ja gerade gesagt, dass man da auch viel Networking betreibt, viel Leute trifft und das ist natürlich dann in geringerem Ausmaß als bei auf dem Planet Reset oder auf den Messen von Also oder Ingram. Ich habe mich jetzt nicht in die, muss ich zu meiner Schande gestehen, nicht in die Cloud Veranstaltungen der Hersteller gesetzt. Da standen so kleine, das war im MVG-Museum, also war ich bislang noch nicht.
Das ist eine schöne Location, gell?
Also MVG für alle nicht München, muss man das kurz erklären, ist das Museum der Münchner Verkehrsbetriebe. Ja. Stehen alte Straßenbahnen, Busse.
Ich finde das eine schöne Location. Ist
schön, ja. Mhm.
Da ist immer meine Lieblingsveranstaltung, die Whisky-Messe.
Ah, ja. Okay.
Da ist die Halle rumsvoll und alles saufen von früh bis spät 3 Tage lang.
Sehr gut. Also die Halle war rumsvoll war sie nicht und gesoffen wurde auch nicht viel, glaube ich. Also denn Halle dann Abend habe ich noch ein Giesinger Weißbier getrunken. Das kannte ich übrigens noch gar nicht, Giesinger Weißbier.
Das ist auch neu.
Das Giesinger Bräu, ne? Oder warst du
drin? Ja.
Ja.
Ja, hier aus Untergiesing, der macht gutes Bier. Das Weißbier hat er neu.
Der Herr Reuter redet hier immer ständig um den heißen
Brei. Ja, ich wollte auch jetzt sagen, mal, also ist irgendwas passiert oder nicht?
Ja, eben.
Ich bin so der Mensch, der die Sachen zack, pock auf den Punkt bringt. Ach. Also jedenfalls konnte man sich auch in eine dieser
Ich dachte, du hast ein Channel-Magazin, wo man auf den Punkt kommt. Jetzt, wenn du einen Blog hättest, dann würde ich sagen, okay, da kann man so ein bisschen rumschwafeln, aber du hast ein Magazin.
Ja,
hattest du jetzt was mit der Monetarisierung zu tun?
Genau. Nein, das hat nichts damit zu tun.
Ich glaube, er hat nichts monetarisiert. Ich glaube, das war umgekehrt.
Ja.
Also bei so einer Medienpartnerschaft, da...
Da fließt kein Geld hin und her.
Das weißt du doch.
Ja, das ist das Gegengeschäft ist immer bei Medienpartnerschaften, wenn man unterstützt denjenigen dann mit Berichterstattung oder mit einem Banner, dann weist auf die Veranstaltung hin und im Gegenzug hat man dann eine Messepräsenz oder eine Kongresspräsenz, je nachdem, ob es ein Kongress oder eine Messe ist.
Also, die Tech Data hatte doch eingeladen, jetzt komme ich mal auf den Punkt. Jetzt muss ich da mal, weil ehrlich, das...
Ja, du warst doch auch da, Christian.
Ja, natürlich. Natürlich war ja da. Ich werde da nachher auch noch was sagen, aber...
Um es mal ganz auf den Punkt zu bringen, ich habe mich nicht in eine dieser Trambahnen gesetzt, wo die Hersteller dann über ihre jeweilige Cloud-Lösung referiert haben. Beispielsweise eine Acronis oder eine Dell. Du konntest dich da hinsetzen und dann hast du eine Schulung gekriegt. Also ich bin jetzt nicht die klassische Zielgruppe, sprich ein Partner von Techdata, der im Cloud-Geschäft schon erste Schritte getätigt hat oder bislang noch nicht im Cloud-Geschäft tätig war, der geht dann in das MVG-Museum und denkt dann, mal gucken, was da so alles passiert und informiert sich über die Hersteller und denkt, okay, nimmt Benefits für sein Geschäft mit. Das war ich ja noch nicht, weil ich kein Cloud-Geschäftsmodell betreibe. Insofern war das für mich als zum Thema Netzwerken, wo ich gerne zur Veranstaltung gehe, etwas weniger attraktiv. Aber ich habe mir einige von den Hauptveranstaltungen angehört, wie die Keynote von diesem Futuristenforscher. Das fand ich jetzt nicht so spannend. Techdata hatte auch die eigene Plattform jetzt gelauncht, ihre Cloud-Plattform. Und mit einem Hersteller an Bord, Microsoft. Weitere sollen dann künftig hinzukommen.
Wer ist drauf?
Microsoft.
Und sonst?
Microsoft.
Ah, okay. Das ist gut.
Das können wir jetzt auch mal so stehen lassen.
Lassen wir mal so stehen.
Ist zumindest kein Nischenanbieter.
Nein, definitiv nicht. Ist aber jetzt auch nicht exklusiv.
Machen die anderen auch.
Jo, macht so ziemlich jeder.
Ja.
Das ist die Grundbefüllung.
Ja. Okay. Und wie gesagt, die wurde da vorgestellt. Ich fand, das war so ein bisschen im Hintergrund gerückt. Ich hätte das ein bisschen offensiver praktisch vermarktet, dass man jetzt mit der eigenen Cloud-Plattform an den Start ging. Das stand so ein bisschen im Hintergrund.
Also da ich ging bin kein ja, Zähler runter. Ich bin ja ein großer Freund davon, die Dinge auch klar zu benennen.
Jetzt bin ich auch mal gespannt.
Jetzt bin ich auch mal gespannt. Also, es gab die Einladung zum Tech Data Kongress. Auf dem Tech Data Kongress stand drauf: Kommt bitte alle, weil jetzt legen wir den Schalter um für unseren großartigen Cloud-Marktplatz. Ich glaube, die ganze Einladung bestand zu 3/4 Ankündigung des Cloud-Marktplatzes. Gibst du mir doch recht, Markus, oder?
Yep.
So.
Und diese Ankündigung war nicht so richtig bombastisch inszeniert.
Ich wollte gerade sagen, also dementsprechend war natürlich meine Erwartungshaltung jetzt, ich komme dorthin und es bietet sich ein großartiges Feuerwerk an eines tollen Cloud-Marktplatzes, der mir jetzt hier vorgeführt wird. Die einzelnen Vertreter der Hersteller kommen hoch und alle fallen sich um den Hals, die Sektkorken fliegen, das Feuerwerk wird gezündet, man sagt so und jetzt legen wir hier den Schalter um, ja, das kann man ja irgendwie symbolisch machen und das Ding geht an den Start und wir haben außerdem zum Start ein super Angebot für euch alle und das ist ganz toll zu bedienen und dann kriegst du da mal einen Einblick da drin. Nothing, nichts, gar nichts hat da stattgefunden. Nichts, keine Informationen darüber. Gar nichts.
Doch, Microsoft macht mit, habe ich
verstanden. Ja, Microsoft macht mit, ja. Okay, ja,
Der Marktplatz wurde zumindest in Slots vorgestellt, ja. In einem kleinen Raum, was mich ein bisschen erstaunt hat, dass ja. Das der kleinste Raum war, nicht die Hauptbühne, und das, der war auch dann recht gut besucht. Ich schätze mal, so 50-60 Leute haben da reingepasst.
Da gebe ich dir recht, aber dafür, dass es eigentlich der Hauptagendapunkt war und der Haupteinladungsgrund für die Konferenz war, da hatte ich mir ehrlich gesagt ein bisschen was anderes vorgestellt. Im Mittelpunkt stand doch die in der Tat recht ausgiebige Vortrag des Futuristen, ja, mit dem ich im Übrigen im Anschluss noch ein Interview gemacht habe. Das vielleicht spielen wir das irgendwann mal noch ein. Ich habe mal ein paar anderen Dingen befragt, die fand ich dann schon ganz interessant. So und dann war das irgendwie alles aus und dann hat sich irgendwie alles verlaufen und ist natürlich da ein bisschen in den MVG-Gelände rumgeirrt. Aber weißt, was mir auch total gefehlt hat, weil du gesagt hast, Networking, ich bin es eigentlich schon gewohnt, dort auf solchen Veranstaltungen auch jede Menge Channel Manager zu treffen, also Leute, die das Channel-Geschäft auch verantworten, ja, also die auch direkt mit dem Distributor zusammenarbeiten, Vertreter des Herstellers sind. Nichts, ja, da war
der
nichts.
Robert Laurin, der, ich habe gesehen und getroffen, den Robert Laurin von Dell, den Channel-Chef.
Ja, dann hast du den Herrn Larim getroffen als Dell-Channel.
Der Henning gut, Olson ja. War da von Epson.
Gut, ja, der ist Geschäftsführer. So, ja. Aber so die üblichen Channel-Manager, die man eigentlich auf vielen diesen Veranstaltungen dann trifft, oder wo man sagt, das ist eigentlich prädestiniert, weil hier kommt ihr mal Distributor, der Channel-Vertreter vom Hersteller und der Handel zusammen und können sich austauschen und netzwerken. Das war einfach nicht gegeben.
Dann haben wir es ja eigentlich beide ähnlich auf den Punkt gebracht. Das Thema Networking und dass man die Channel-Leute trifft, das hat ein bisschen gefehlt. Ja. Der Marktplatz war ein bisschen unterm Radar vermarktet. Es gab einen Kongress, einen Workshop zu der neuen Plattform, aber das war nicht so auf der Haupttribüne präsentiert. Und sonst gab es viele kleinere Slots, wo Hersteller ihre Angebote präsentiert haben. Es gab noch eine Podiumsdiskussion mit Obermeier von Oracle, HP und mit einem Systemhaus zum Thema Cloud. Aber da ist das Problem ja immer bei diesen Podiumsdiskussionen. Jeder vertritt seine Meinung oder schildert die Meinung seines Arbeitgebers, aber es gibt nicht so richtig eine Diskussion oder ein Miteinander. Finde ich jedenfalls immer. Das ist immer so ein bisschen die Problematik. Also eine Diskussion oder gar eine kontroverse Diskussion findet da in den wenigsten Fällen statt.
Also wenn ich das jetzt mal so vergleiche mit der letztjährigen Konferenz, da warst du, glaube ich, auch, Markus, oder warst du da?
Ja.
Ja. Die war ja sehr inhaltlich aufgeladen. Also da hat man ja schon versucht, mal die großen Themen, da stand da das Thema Big Data als sehr abstrakter Begriff und als sehr abstrakte Technologie sehr im Vordergrund. Und da hat man ja auch versucht, mit Podiumsdiskussionen, mit Breakout-Sessions diesem Thema ein bisschen habhaft zu werden, was auch nicht so richtig gelungen war. Das hat man sich ja auch zu Herzen genommen und hat dann gesagt, naja, das ist wahrscheinlich dann für zum Kongress ein Stück weit zu anspruchsvoll, solche Themen da zu besprechen. Und da kommt man auch nicht tief genug runter und schafft es dann auch nicht, diese Cases sozusagen dann auch mal visibel zu machen. Und jetzt ist man eher in die Richtung gegangen und hat gesagt, dann machen wir den, also mein Eindruck zumindest, macht man den Tech Data Kongress mehr in Richtung Show Act, ja. Aber man holt sich einen Radiomoderator rein, den jeder kennt. Wie hieß der nochmal?
Markus Othmer.
Genau. Du hast durchaus eine bekannte Stimme.
Nein, du hast gesagt,
Sportmoderator.
Man holt einen Moderator rein, den jeder kennt. Wie hieß der
nochmal? Ja. Genau. Ist auch kein Radio, reiner Radiomoderator. Vor kurzem habe ich ihn im Fernsehen gesehen, beim DFB-Pokal. Ich glaube, bei München Wolfsburg war er.
Genau, also sehr professionell jedenfalls und geht da so ein bisschen mehr in Richtung Show Act, ja, und versucht da so, dass der da ein bisschen das Programm führt und so weiter. Also das war der krasse Gegensatz zu sagen. Also ich denke, der Mittelweg macht's wahrscheinlich. Also die Frage ist halt, ob ein Format wie ein Kongress das geeignete Format ist, um die richtigen Leute zusammenzubringen.
Ganz lustig fand ich noch, ich habe mich unterhalten mit einem Systemhaus, Marcel Sternkopf von Secureheads in München, ein junger Systemhauschef, noch keine 30, der einer der ersten Cloud-Partner von TechData ist. Und der war auch auf dieser Podiumsdiskussion mit den Oberen von HP und Oracle und hat ganz witzigerweise ein bisschen das Format gesprengt, indem er gesagt hat, diese Cloud-Plattformen der Distributoren, die taugen alle nicht viel, die sind dazu da, damit die das Geschäft einfacher mit den Herstellern abwickeln können. Aber für uns Systemhäuser ist es viel zu komplex. Mhm. Fand ich dann ganz lustig, mal in der Form.
Ja, also gut.
Ich habe noch eine ganz blöde Frage, aber die meine ich auch vielleicht nur ein bisschen bissig, aber warum brauche ich als Endkunde die Cloud-Marktplatz von TechData, den Cloud-Marktplatz, um Office 365 oder Dynamics CRM in Anspruch zu nehmen?
Als Endkunde?
Als Partner. Warum?
Also der Hauptgrund, der regelmäßig genannt wird, das übrigens finde ich das eine sehr gute Frage. Es gibt ja für einen Distributor, muss ich ja die Frage stellen, mache ich sowas, biete ich sowas an oder biete ich sowas nicht an? Biete ich es nicht an, wird das für viele interpretiert, die machen ja überhaupt nichts im Cloud-Geschäft, die bringen dieses Thema überhaupt nicht voran. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, wenn du als Partner relativ viel im Cloud-Bereich machst mit unterschiedlichen Anbietern und unterschiedlichen Herstellern, du hast eine Backup-Lösung von dem, du hast Remote-Management von dem, du hast dieses und jenes, verschiedene Bausteine, Sicherheitslösungen und. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass es relativ angenehm ist für dich als Partner, wenn du eine Stelle hast, wo diese ganze Abrechnungen auch auflaufen, ja, und das alles für dich zusammengesammelt wird und du dann eine monatliche Abrechnung hast und du dann Überblick hast über deine 30 oder 40 Kunden, die alle unterschiedliche Verträge haben und, dann kriegst du das halt mal sauber rausdestilliert. Ansonsten hast du den ganzen Kladderadatsch halt in deinem Postfach in der Inbox drin, ja, die ganzen Einzelabrechnungen und musst es dann alles wieder händisch.
Das heißt aber, da ist ein Sign-On davor geschaltet.
Da ist ein Sign-On davor geschaltet.
Das ist ein absoluter Mehrwert. Also
das ist genau der Mehrwert, dass du sozusagen ein Dashboard hast und sagst, das sind alles deine Kunden, die haben die und die Lösung, das sind die Verträge und so viel Geld hast du übrigens eingenommen und.
Ja, okay. Aber trotzdem wäre es doch irgendwie sinnvoll, da so ein, wie du hast gerade so ein Cloud-Broking-Modell beschrieben, da so ein Cloud-Broking-Modell dahinter zu stecken. Warum geht man nicht erst raus, wenn man schon da irgendwie 10 verschiedene Anbieter drin hat?
Ja, das ist eine gute Frage.
Das war wohl noch ein paar mehr geplant. Michael Dressen von TechData hat auch gemeint, es sei als sehr komplex, einen Hersteller anzuschließen. Das erfordere Zeit. Und TechData hat es auch nicht geplant, jetzt nur Microsoft zu haben. In dem Fall macht es natürlich für einen Partner jetzt nicht so massiv viel Sinn, dass man unbedingt ein Disti braucht, aber wenn man einen Lieferanten hat oder mehrere und über den viele Hersteller abwickeln kann, ist es aus den Gründen, die Christian gerade beschrieben hat, natürlich einfacher und komfortabler, als jetzt sich an 1000 Lieferanten anzubinden.
Da bin ich wieder ganz bei euch. Ja.
Aber so einen Mehrwert muss man da schon mit reinbauen.
Die Mehrwert haben schon damit zu tun. Ich habe neulich mit einem System ausgesprochen und der sagt, wenn man bei Microsoft irgendwelche Cloud-Leistungen bucht, das geht halt erst in dem Moment los, wenn jemand bezahlt. Bezahlung bei vielen Cloud-Diensten geht über Kreditkarte. Ein Endkunde hat normalerweise diese Kreditkartengeschichten nicht. Das Systemhaus bezahlt das dann vor, stellt dem Endkunden eine Sammelrechnung. Wenn das ein oder zwei Dienste sind, dann kann das Systemhaus das locker handeln. Mhm. Wenn das ganz viele verschiedene sind, wo man die Anbieter auch nicht wirklich kennt und auch kein, als Systemhaus überhaupt keine Chance hat, dahinter zu blicken, der Anbieter, was ist das überhaupt für einer, ist der seriös,
klar,
kann natürlich. Ich dem Kohle überweisen und dann weiß ich, mein Distributor, von dem ich früher auch irgendwelche Software- und Hardware-Klamotten gekauft habe oder wo ich die jetzt noch kaufe, der dafür gerade steht, dass die Klamotten, die ich bestelle, von dem Hersteller wirklich kommen, dass die RMA wirklich funktioniert, dass wenn ich da Geld überweise, wirklich was passiert und nicht irgendwie jemand anders auf der Matte steht und noch was anderes von mir will. Wenn der auch dafür gerade steht, dass hinter meinem Cloud-Anbieter eine Firma steht, dass der vernünftig versteuert, dass nicht bei mir jemand aufschlägt und sagt, du hast von dem was gekauft und was ist denn jetzt los, der ist doch nicht und so. Also das ist schon für ein Systemhaus ein massiver Mehrwert.
Ja, klar. Das ist schon ein Mehrwert. Das Systemhaus muss den Mehrwert aber auch schaffen. Also was natürlich geschieht mit dem ganzen Cloud-Thema, ist die enorme Transparenz, also die Preistransparenz, die es gibt, weil ja in der Regel diese Anbieter auch Webseiten haben, wo du genau nachlesen kannst, was diese einzelnen Service kauft.
Der Markt ist doch
das musst du halt noch machen.
Der Markt ist doch komplett transparent, auch bei klassischem Infrastrukturgeschäft. Ja. Nein, auch also völlig ab von Cloud. Auch wenn ich in Infrastruktur, wir sprechen viel mit Systemhäusern, die Infrastrukturprojekte machen, von egal welchem Hersteller. Die wissen, was die Klamotten kosten vom jeweiligen Hersteller. Die wissen, was es in der Distribution kostet. Der Endkunde weiß das. Der Endkunde weiß, was es in der Distribution kostet. Also die Preistransparenz hast du im klassischen Geschäft. Ja, ja. Die ist in, also zumindest in Deutschland, das ist unglaublich. Mhm. Das ist unglaublich da. Und ein Endkunde kommt dann auch und sagt, pass auf, mit dem Angebot kannst du gleich wieder weggehen. Mhm. Und dann musst du halt wirklich schauen, dass du deine Mehrwerte darstellen kannst und sagst, okay, das ist Blech und das ist Service und das ist, Und dann hast du noch Cloud-Service drauf. Und letztendlich verkaufst du dem Kunden ja nicht irgendwie was Isoliertes, sondern du verkaufst dem Kunden natürlich, was weiß ich, unser Steuerberater verkauft uns ja auch nicht so eine Lizenz von dem Dativ Rechenzentrum, sondern was der uns ja verkauft, ist unsere ganze Buchhaltung, die Lohnbuchhaltung und dann noch Faktura-Modell und. Und dann zum Schluss haben wir und seine eigene Arbeitskraft mit Beratung und dann noch Controlling-Geschichten dazu. Ja. Also insofern wird da schon ein Schuh draus, auch wenn du in irgendeinem Bereich Preistransparenz hast. Und es gibt halt Häuser, und das muss man auch mal ganz klar sagen, es gibt Häuser, die jammern immerzu über Preistransparenz und wie schlimm die Welt ist und dass man Dienstleistungen beim Kunden nicht durchsetzen kann und. Und es gibt Häuser, bei denen läuft das ja völlig selbstverständlich. Die sagen ja, natürlich rechnen wir Dienstleistungen ab, haben wir schon immer gemacht, ist überhaupt keine Diskussion.
Ja. Ja.
Und da kommt es halt drauf an, wie du agierst und aus welchem Hintergrund du kommst. Und es kommt auch ganz stark drauf an, was hast du da für einen Vertrieb sitzen und wie stark ist der Vertrieb dann im Kundengespräch dabei, deine Mehrwerte rauszustellen oder wenn du anrufst und was nachfragst, dann kriegst du sofort Rabatt. Und wenn nicht gleich was antwortest, dann sagst du, über den Preis können wir noch sprechen.
Ja.
Also ich meine, das ist ja heute auch eine Realität.
Ja, das stimmt.
Und dann muss man auch sagen, je transparenter der Markt wird und desto komplexer die Produkte werden, desto schwieriger wird das für einen klassischen Verkäufer, das zu argumentieren. Mhm. Ja, klar. Ja.
Das ist die Aufgabe. Markus, bei dir steht noch ein ebenfalls sehr interessanter Punkt drin.
Oh, haben wir jetzt eigentlich die Data-Geschichte abgeschlossen?
Ja, hast du noch Fragen? Also, wolltest du noch irgendwas Spezielles wissen?
Ich habe bloß eben überlegt, so irgendwas fehlte. Wo waren wir jetzt?
Das gerade? Essen war gut und das Bier auch, das hast du ja schon gesagt.
Was gab's denn für Bier?
Das Giesinger Weißbier hatte ich.
Ach, das Giesinger, genau.
Ja,
Giesinger ist ein wirklich gutes Bier.
Ja. 101, Stichwort Markus. Mhm. Du hattest mit Frank Röbers, glaube ich, getroffen oder gesprochen, ne?
Genau, ich habe mich mit Frank Röbers in Hamburg getroffen. unweit der Tesla-Niederlassung Hamburg.
Hat er gerade sein Auto hingebracht zur Reparatur, oder?
Nee, nochmal zum Aufladen, ne? Da kannst du auch
ja, superchargen.
Vollstromen, genau. Und bin auch zum ersten Mal übrigens an dem Tesla ein kurzes Stück gefahren. Sehr interessant.
Ja, ne?
Echt?
Ja. Ja, super.
Ja. Also ultra leise natürlich und beschleunigt schon ganz erstaunlich. Also
der beschleunigt richtig, richtig gut.
Echt?
Ja.
Ja.
Also der Frank Röbers, mit dem hatte ich unlängst auch telefoniert oder vor wenigen Tagen. Der hatte dann seinen Wagen in der Werkstatt und hat das etwas leistungsstärkere Modell bekommen mit diesem sogenannten Insane Mode, heißt der, glaube ich.
Der Insane
Mode. Oder Wahnsinnsmodus, ja, wo du also nochmal die Kennlinie des Motors deutlicher schärfen kannst. Und da gibt's ja übrigens auf YouTube, wen das mal interessiert, die da immer die Videos. Du kannst
was machen?
Du kannst die Kennlinie verändern von dem Elektromotor, dass du ja schärfen, scharf machen. Ja. Und das Ding hat so eine abartige Beschleunigung. Also da drückt sich so dermaßen nach hinten und dir zieht die Gesichtshaut hinter. Das ist
ja, echt wirklich
unglaublich.
Erstaunlich.
Unglaublich. Ja. Ja. Und da hat er eben gesagt, also maximal halbes Gaspedal. Mehr ist da nicht drin, sonst wird es einem schwindelig. Ja, jetzt erzähl.
Genau. Da haben wir unter anderem über die Entwicklung bei 101 gesprochen, falls das nicht jedem präsent ist. 101 ist eine eigene GmbH, die Frank Röbers gegründet hat, wo er ein neues Modell startet, das ist ein Shop, ein IT-Shop, wo keine Produkte auf Lager sind und ein Produktverkauf stattfindet, sondern nur Servicegeschäft. Man kann auch Produkte dort beziehen, wenn man jetzt eine bestimmte Lösung kauft. Nehmen wir mal an Heimvernetzung oder dergleichen. Dann kriegt man zum Beispiel die AVM Fritzbox mit. Also es gibt dann da schon die Geräte, aber nicht, man geht nicht rein und sucht sich ein Gerät aus, tut das in die Plastiktüte und bezahlt, sondern man kauft ein Lösungsszenario und da wird einem dann da findet dann im Anschluss auch die dazu passenden Produkte
viele
im Verkauf statt.
Managed Services viele, ja.
Ja, genau, da komme ich gleich drauf. Und die Reparaturen etc. Da gibt es mit einem Shop gestartet in Hamburg. Jetzt gibt es mittlerweile zwei Shops, 23 Mitarbeiter, zwei Hamburger Filialen, aber weitere Shops sind erstmal allerdings nicht geplant. Mhm. Es gibt einen Firmenkundenbereich, Privatkundenbereich. Der Firmenkundenbereich ist mittlerweile schwarze Zahlen und der Umsatz hat sich verdreifacht, wie er gesagt hat. Also es läuft anscheinend sehr gut, 101. Und es gibt drei Standard-Services, Managed Services, du hast es angesprochen, Christian, die gehen los von 3,99 bis, jetzt muss ich nachgucken, ich glaube 14,99, wo es dann inklusive Hardware-Austausch, Telefonie, Remote-Service, Monitoring, Software-Patch-Management etc. Angeboten wird. Die Modelle, es gibt drei verschiedene Modelle in diesem Bereich, die für Firmenkunden konzipiert sind. Mhm. Und da hat sich dann bei Channel Observer auch so eine kleine Diskussion entspannt. Das hat ein klassisches Systemhaus gesagt, damit würde man doch die Preise ruinieren. Für 15 Euro kann man doch keine guten Systemtechniker beschäftigen. Wohlgemerkt, Monatspreise sind das. Und daraufhin hat Frank Röbers gesagt, dass sich diese Service-Flatrate für zum Beispiel jetzt 14,99 durchaus rechnen würde. Und es wurde schon sehr, sehr kontrovers diskutiert.
Ja, also das hat er mir auch erzählt. Ich hatte ja auch mit ihm telefoniert. Also in der Tat ist 101 schon eine Sache, die sehr stark bei den PC-Spezialisten diskutiert werden. Da gibt es nicht nur Freunde davon, sondern es gibt natürlich auch einige da runter, die das nicht so gerne sehen. Nichtsdestotrotz bleibt man dem Thema auf alle Fälle treu, weil die Frage ist natürlich auch, was gibt es an Alternativen? Das ist ja ein Stück weit, ist ja die 101, und das finde ich eigentlich mal ein ganz gutes Bild, ein Stück weit ein Labor dafür, was man an zusätzlichem Geschäft aufziehen kann und wie es funktioniert, um es dann später vielleicht auch bei PC-Spezialisten zu übertragen und dort zu implementieren. Und es ist immer besser, keine Operation im offenen Herzen zu machen, sondern extern irgendwo das mal zu proben und zu sagen, welche Geschäftsmodelle funktionieren hier, wie funktionieren sie Wie werden sie adaptiert? Wie wird es von den Kunden wahrgenommen? Wie muss man es noch verbessern, so dass man da wirklich standardisierte Produkte dann letztendlich raus destilliert, die man dann auch in die Partnergemeinde reinbringen kann. Ein anderes Thema war ja auch tatsächlich, das hatte er mir gesagt und du hast, glaube ich, dieses Factsheet ja auch bekommen, dass 2015 bisher 43 Aufträge in einer Umsatzhöhe von 320.000 Euro vergeben wurden in die Synaxon sozusagen rein, ne?
Ach so, also
das, das dann durchgereicht wird.
An Partner, ne? Die, genau, die das dann ausführen.
Praktisch. Genau, kommen halt bestimmte Anfragen, ja, die jetzt die 1&1 nicht machen kann, aber das wird dann eben entsprechend auch weitergereicht. Selbst da gibt es dann Unmut darüber unter den Partnern, warum kriegt der das und ich nicht? Ja, also es gibt dann natürlich dann auch solche,
Gespräche. Es wird bundesweit dann an die Partner weitergereicht. Viele,
wenn es halt Sinn macht, ne? Also wenn der Kunde natürlich in Hamburg sitzt, weil er da in den 1&1 Shop reingeht, dann wird er jetzt nicht erwarten, dass ein PC-Spezialist aus Berchtesgaden dort antritt.
Nee, Frank Röbers hat auch explizit Kunden aus dem Franchise-Bereich angesprochen, ne? Die bundesweit vertreten sind, wo man dann mit Partnern zusammenarbeitet. Die haben wohl sehr viele Franchise-Kunden auch.
Und, richtig.
Da arbeitet man dann mit den Partnern zusammen.
Also ich muss eins sagen, ich habe die Diskussion ja gelesen bei dir im Forum. Die Diskussion lief am Anfang vergleichsweise sachlich, wenngleich auch ziemlich emotional. Und irgendwann driftete das ab. Ich fand, der Röbers hat die meisten Anfragen sehr sachlich und sehr gut beantwortet. Was man sieht, ist, es herrscht innerhalb der ganzen Geschichte schon doch ein ziemliches Misstrauen. Und einige Partner sind total verkretzt, da kann der Röbers dann sagen, was er will. Sie glauben es ihm einfach nicht oder sie verstehen nicht, was er sagt, oder sie wollen es nicht verstehen. Aber ich finde die Diskussion sehr, sehr spannend. Wir sollten auf die verlinken. Also diese Diskussion mal nachzulesen, den Artikel und dann die Diskussion, das lohnt sich absolut, weil man halt sieht, von wie unterschiedlichen Seiten man die Dinge beleuchten kann und wie berechtigt auch die unterschiedlichen Standpunkte sind.
Mhm. Gut, mir wird Geschäft weggenommen, ist natürlich auch quasi so eine Art Urinstinkt, ne, was man auch bei den Herstellern immer vermutet und zu Recht auch oft mitkriegt, ne? Das ist natürlich immer die erste Sorge, klar.
Richtig, und die interessante Frage ist doch dann jeweils aus der Perspektive, was bedeutet das eigentlich genau? Mir wird Geschäft weggenommen. Was bedeutet das? Was bedeutet das für mich? Was heißt das vom Kunden aus gesehen? Ich habe jetzt wieder eine Diskussion gehabt mit jemandem von HP, der dann knallhart gesagt hat, der Kunde kauft da, wo er will. Wir beeinflussen da gar nichts. Wir können auch nicht unbedingt einen Partner schützen. Oder was, wenn ein Kunde nicht bei einem Partner kaufen will? Wenn er die Mehrwerte nicht sieht, wird er da nicht kaufen. Am Ende entscheidet der Kunde. Halte ich für eine sehr legitime Sicht der Dinge. Halte ich bloß für in manchen Zusammenhängen grob vereinfacht.
Ja, völlig richtig.
Man muss halt sehr genau hinschauen, was die Mehrwerte sind und was das bedeutet, mir wird Geschäft weggenommen.
Also ich habe da auch relativ ausführlich mit ihm darüber gesprochen, über das Thema, und ich glaube, das ist auch etwas, was ihn selber da auch sehr umtreibt, weil man natürlich auch versuchen muss, diese ganze Diskussion da ein bisschen zu kanalisieren und in den Griff zu kriegen, damit es nicht irgendwie völlig abdriftet. Aber die eigentliche Fragestellung ist ja tatsächlich, was gibt es an Alternativen? Also ja, ich meine, neue Sachen in so einem großen Partnernetzwerk wie der Synaxon zu implementieren, ist natürlich ungleich aufwendiger und ungleich mit viel mehr Diskussionen und Abstimmungen und so weiter begleitet, als man es in so einer kleinen 1&1 an den Start bringen kann. Ja. Also als Kristallisationskeim sozusagen. Ja, ja, ja. Dass da natürlich Ängste, Bedenken und sonstiges da sind, glaube ich, ist normal. Das muss auch da sein.
Natürlich auch.
Und das muss auch sein, aber wenn die Partner dann am Ende merken, dass da etwas zurückkommt und sich dadurch durchaus gute Synergien ergeben und sie neue Produkte mit ins Portfolio aufnehmen können, das sie dann auch verkaufen können, dann wird da wieder natürlich ein Schuh draus. Und da diesen Spagat hinzubekommen, das ist natürlich jetzt in der Phase nicht ganz einfach, aber ich denke, ich halte es für den richtigen Ansatz, muss ich ehrlich sagen.
Das denke ich auch, und es ist natürlich in gewisser Weise, da macht er ja auch kein Hehl draus, ist klar, es ist eine Risikominimierung, ne? Wenn du irgendwas Neues ausprobierst bei einer kleineren Organisation wie 1&1 mit zwei Shops, ist das was ganz anderes, als wenn du irgendwie einen neuen Service in eine größere Kooperation, in eine größere Verbundgruppe gleich reinkippst, ne?
Ja.
Ja.
Ja. Übrigens fällt mir gerade noch ein, weil wir ja zu Beginn der Sendung über das Thema Content Marketing auch gesprochen hatten. PC-Spezialist wäre ein weiterer Kandidat, den man hier gut nennen kann. Also die haben ja auch ein eigenes Blog aufgebaut und dort enorm viel Inhalte reingekippt und das entwickelt sich auch ganz gut. Ich habe mir da mal noch Zahlen angeschaut, die muss ich dem Herrn Röbers mal noch zeigen. Die kennt er vielleicht so unter Umständen noch gar nicht. Ja, dann zur PC-Spezialist selber, also zu deren Entwicklung dieses Jahr bis jetzt 115 neue Partner gewonnen. Das in 2015. Heute erstmals über 250 Partner.
Für welche der Kooperation oder überall?
PC-Spezialist.
PC-Spezialist,
genau, doch, richtig, besser. Ja. Also teilweise auch einige Regionen bereits exklusiv ausgebucht, also wo es dann jetzt sozusagen Bestandsschutz gibt und auch kein weiterer mehr aufmacht.
Und war der Grund übrigens...
Da schreibt er auch, einige Artikel des Blogs erreichen über 60.000 Leser.
Okay. Genau, das ist einer der Hauptgrund für dieses wirklich erstaunliche Mitgliederwachstum. Das sind ja innerhalb von 8 Monaten die Mitgliederanzahl verdoppelt. Dass es über die PC-Spezialist-Seite sehr, sehr viele Leads gibt, die er an die Partner weitervermittelt. Ja. Die ist SEO-optimiert. Er hat da in der Zentrale 12 Techniker, die Webtechniker, die immer an der Seite feilen. Mhm. Und es kommen wohl sehr, sehr viele Leads rein, die weitergegeben werden.
Eigenes SEO-Team, ja. Mhm.
Genau, ist natürlich auch ein einleuchtender Grund, eine Partnerschaft einzugehen, wenn ich Leads bekomme, ne?
Richtig, absolut. Und das halt wirklich auf die modernste Art. Die machen auch viele Google AdWords-Kampagnen und so weiter und so fort. Also die sind da schon relativ weit vorne, also im Vergleich zu anderen Häusern. Da kann man sicherlich noch einiges davon lernen. Ja, zur iTeam gab es dann, um noch den dritten großen Bereich zu nennen, da gab es ja den Geschäftsführerwechsel, da ist ja der Olaf Kaiser ja weggegangen.
Der inzwischen ja bei Acmeo gelandet
ist. Der bei Acmeo gelandet ist, genau. Derzeit 360 Partner. Wachstum nur sehr schwierig, hat er hier geschrieben. Ja, und dann...
Ja, das Segment Systemhaus ist halt schon anders als das Segment PC, Spezi und Ladengeschäft.
Genau.
Als Ladengeschäft hast du einen viel höheren Handlungsdruck.
Genau, ja, und dann steht da noch einiges zum Thema Veranstaltungen, die da durchgeführt werden. Das ist vielleicht
nicht Obwohl so. Bei iTeam auch Mitglieder abgelehnt werden müssen, also Interessenten abgelehnt werden müssen.
Ja.
Bis zu 20 im Monat, hat er gemeint.
Ja.
Bis zu 20 im Monat Interessenten abgelehnt.
Ja, die haben nur noch 40 Lizenzen zu vergeben, glaube ich, steht hier irgendwo, ne?
Mal ja, aber was haben die denn für einen Zulauf? Also das wage ich zu bezweifeln. Das klingt mir viel zu hoch. Das hat vielleicht mal einen Monat gegeben, wo es 20 waren.
Okay. So, ja. Das vielleicht mal dazu, zu dem Thema. Was haben wir denn noch?
Die Geschichten aus dem Alltag.
Haben wir schon über Dell EMC gesprochen?
Ja, so haben wir noch nicht,
so nee.
Ansatzweise.
Also ich hätte noch so, da hast du doch einen schönen Kommentar drüber geschrieben, Andreas.
Habe ich einen schönen Kommentar drüber geschrieben.
Genau. Der auch sehr, sehr gut gelesen wurde.
Das finde ich schön.
Okay.
Also ich möchte unbedingt noch meine Geschichten aus dem Alltag.
Den Alltag nehmen wir.
Aber wir haben Dell EMC noch nicht drüber gesprochen. Ich habe euch ja, ihr habt ja nicht geantwortet, ich habe euch eine ganz fantastische Bewertung dazu geschickt. Das Magazin Mashable. Habt ihr das nicht gekriegt von mir?
Nee.
Ich habe euch mal in der Nacht noch, als das bekannt geworden ist, habe ich euch wortlos euch allen dreien.
Echt? Ja, doch, da war irgendwas.
Das war auch nachts um 2 oder nachts um 3.
Du hast recht.
Ich fand halt nur diese Bewertung sehr schön, weil das war, obwohl es Mashable ist, die jetzt hier nur so halb techie sind, haben die das wunderschön gemacht und wunderschön analysiert.
Ja, da sind sie manchmal wirklich schnell, ne?
Ja.
Solchen Sachen.
Und das war vor allem, ich habe das getwittert und das haben ganz viele, ich habe es halt bei Mashable gelesen und habe es halt, da haben mich etliche dann geretweetet, auch Dell sogar persönlich. Ja, also
Dell EMC da, ich habe
Dell hat mich auch geretweetet sogar daraufhin, also die haben es quasi damit bestätigt.
20 und 39.
Dell oder Michael Dell?
Dell haben es, der nicht. Nein, Dell Deutschland hat's mich geretweetet.
Dell is planning the biggest, boring tech merger ever.
Ja, der Hintergrund ist halt, dass beide Unternehmen irgendwie so auf dem falschen Track sind. Das ist irgendwie auch total witzig geschrieben. Ja. Und dass sie versuchen, sich gegenseitig aus der Patsche zu ziehen, irgendwie so im Münchenhausen-Stile. Ja. Also es ist irgendwie ein sehr witzig geschriebener Artikel mit sehr viel Hintergrundwissen. Und ich fand ihn auch das ganze Thema halt sehr, sehr spannend. Ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, dass bei Dell EMC noch VMware noch hinten mit dran hängt.
Ja, VMware wird verkauft.
Ja.
Um den Deal finanzieren zu können. Das heißt, den eigentlich interessanten Part der Übernahme, der die Zukunft bedeutet, den eigentlich interessanten Teil hauen sie weiter, weil sich das Ganze sonst nicht leisten können.
Ja, ja.
Das finde ich richtig bitter. Das finde ich richtig bitter. Muss ich echt mal sagen. Und ich verstehe den Sinn des Deals nicht so wirklich.
Ja, wie gesagt, also das
böse Tweets mit dabei hier.
Ja. Das ist mehr, was die Freunde machen, ist mehr vom
Dell selben. Makes buyout offer for EMC combined entity to rebrand as Elmagated Grey Box Corp.
Elmagated Grey Box Corp, super.
Sehr gut.
Und man muss sich, also der eine Hintergrund ist ja, EMC hat erheblich Handlungsbedarf gehabt. Mhm. Weil denen im Moment ein Hedgefonds im Nacken sitzt, der sich eingekauft hat, der diesen Merger sofort gut geheißen hat und der vorgeschlagen hat, EMC ist ja so ein Konglomerat verschiedener Firmen, der gesagt hat, entweder alles total zusammenpacken oder komplett zerschlagen, was man beides nicht gemacht hat.
Und der die VMware-Ablösung auch schon immer gefordert hat.
Ja. Und die interessante Frage ist, was ist da, wenn man sich die EMC-Zahlen anschaut, ich habe das ja in dem Artikel ein bisschen gemacht, in die Zahlen geschaut, da muss man sagen, EMC ist mit Abstand, also das klassische Storage-Geschäft, ist mit Abstand der größte Bereich. Und dann kommen weit abgeschlagen Dokumentum, die ja irgendwann akquiriert worden sind, Dokumentenmanagement, wo es die Synergien niemals so richtig gegeben hat. Man hat ja gesagt, machen wir Dokumentenmanagement.
Dann kriegen wir unsere Speichersysteme voll.
Das füllt die Speicher, das ist total super. Das hat irgendwie nicht richtig funktioniert. Dann haben sie ja gekauft Security-Anbieter. Wenn ich jetzt auf den Namen kommen würde, wäre ich froh. Mhm. Das ist eine Übernahme, die auch nicht so richtig funktioniert hat. Also Synergien hat's da auch nicht so richtig viele gegeben. Dann hat man
Cloud-Anbieter. Sie haben seit 2010 ungefähr 20 Übernahmen getätigt.
Ne? Ja. Und die großen.
Questwise, SonicWall zum Beispiel als größere Brocken.
Ja, SonicWall.
Nee, das war Dell. Ich spreche gerade von EMC.
Ach so.
Ich bin gerade bei EMC. Und das heißt, EMC ist das klassische Speichergeschäft. Punkt. Hm. Und das klassische Speichergeschäft besteht zum allergrößten Teil aus klassischen, Racks voller Festplatten.
Da würde die jetzt, heute aber, da würde die jetzt EMC ganz schön eintuten hier, wenn die jetzt hier anwesend wären.
Ja, arbeiten
seit 10 Jahren konsequent an einem neuen Image.
Ja, das könnten sie.
Die rufen gleich an.
Ja,
Ich bin schon
gespannt auf den Anruf. Wenn man sich die Zahlen anschaut, wäre ich sehr gespannt, mal zu sehen, wie viel Anteile klassische Kisten sind und wie viel Anteile, moderne Architekturen sind. Es wird sehr viel klassischer Speicher verkauft. Das ist im Moment noch der größte Teil, der mit Abstand größte Teil. Und die, es gibt dann so verschiedenste kleine Storage-Buden, die auf SSD oder Flash-Technologie Speicher bauen. Und die erzählen sich fiese Witze über EMC. Das kannst du natürlich sagen, EMC ist groß und ganz groß. Und das ist ja alles, so was die da rechts und links machen, ist ja alles, fällt ja alles gar nicht ins Gewicht. Aber die Umstellungen da kommen schneller als man denkt. Und es gibt von HP, haben wir eben schon mal drüber gesprochen, neue Memristor-Speichertechnologie steht vor der Tür. Mhm. Und der andere Hintergrund, es gab ja im Nachgang so einen kleinen Schlagabtausch zwischen Michael Dell und Mac Whitman. Man kann das, was da passiert ist, auch so interpretieren. Mac Whitman hat ja, die haben ja ein halbes Jahr mit EMC verhandelt über eine Übernahme, die dann nicht zustande gekommen ist. Und man könnte dann durchaus sagen, dass Mac Whitman sehr schlau taktiert hat und Michael Dell in diese Übernahme reinmanövriert hat, der dann gesagt hat, eh das HP kriegt, leihen wir uns viel Geld aus und kaufen den ganzen Laden. Und mit einer Mac Whitman, die taktiert hat und diese Übernahme niemals anscheinend ernsthaft ins Kalkül gezogen hat. Interessant.
Eine nette Verschwörungstheorie.
Genau, und Mac Whitman, die sagt, das ist der größte Glücksfall für HP, weil bei Dell und EMC arbeitet jetzt in den nächsten anderthalb Jahren kein Mensch mehr, bis der Merch über die Bühne ist. Hm. Was ja auch eine also nicht weit hergeholte These ist.
Ja, RSA Security war das.
RSA Security, danke, dass die, übernommen
also
die, die Geschäftsbereiche bei EMC neben dem klassischen Storage sind einfach verschwindend gering. Mhm. Sie weisen es aus.
Ja. Ich würde sehr hart sagen, EMC ist extrem auf Selbstfindung seit Jahren irgendwie. Also ich höre immer wieder so Pressemitteilungen, die immer wieder ein neues Geschäftsfeld irgendwie erklärt haben. Hängt auch mit den Übernahmen natürlich zusammen.
Die haben viel übernommen, ja.
Ja, irgendwie so kennt sich keiner genau aus. Weil wir sind auch so ein bisschen im Rätseln, was die machen. Sie selber sind natürlich die großen Cloud-Spezialisten.
EMC?
Ja, natürlich.
Wo ist denn EMC der große Cloud-Spezialist?
Naja, also die...
welches Produkt? Naja,
die haben ein paar Unternehmen in dem Bereich.
Geh auf die Website. Ich weiß noch nicht drauf, aber ich gehe jetzt mal live auf die Website. Ich gehe mal schnell
davon aus. Ich war neulich in der Bilanz. Der Anteil der Cloud.
Oh, hier. Ich gehe gerade auf. Schön, dass ich unterbreche gleich.
Ist kaum messbar.
Ich gehe auf EMC und sehe gleich Cloud Computing auf der ersten Seite und oben im Index. Also bei EMC ist 6-mal Cloud. Cloud. Ich gehe auf die Seite und ich weiß, dass auch EMC seit Jahren dran arbeitet in diesem Image.
Ja, die haben auch ein paar Unternehmen übernommen. Also Cloud Scaling war mit dabei und Magnetics heißen die, glaube ich, und Spanning.
Sie bieten, glaube ich, auch Infrastrukturdienstleistungen für Cloud-Rechenzentren an.
Natürlich stellen die ihre Speicherkisten in Cloud-Rechenzentren. Ich meine, hallo? Ja, ja. Wenn sie das nicht machen würden, dann wäre die ganze Firma schon lange nicht
zu. Aber sie kaufen mir keins.
Trotzdem, also ich fand das...
Cloud-Rechenzentrum oder eine EMC-Box. Nee,
so eine EMC-Box.
Aber ganz ehrlich, also irgendwie ist das Ganze doch irgendwie ein Riesenwurstsalat oder so, der da entsteht, wenn ich es mal so ein bisschen überspitzen darf, oder? Also weiß denn jemand, was Dell EMC sein soll? Ist da irgendwie eine klare, zusammenpassende...
Nee. Das passt zusammen. Dell macht Server und PCs, Server und Arbeitsplätze, ein bisschen Software. Und EMC ist das dicke Storage-Geschäft da dazu. Damit bietest du Rechenzentrumsinfrastruktur aus einer Hand an. Total einfach.
Ja, aber muss man deswegen
hatte
zusammengehen?
Hatte Dell denn vorher gar kein Storage-Geschäft?
Ja, sie hatten ein Storage-Geschäft, aber verschwindend gering. Sie sind bei Storage nicht wirklich in die Gänge gekommen. Und sie übernehmen mit EMC den Marktführer im Bereich klassischer Storage.
Ja, aber der hat doch irgendwie eine strategische Allianz oder sowas auch getan.
Ob das Zukunft hat, dass das Zukunft hat, habe ich nicht behauptet.
Okay.
Was Christian gesagt hat, kann ich nur zustimmen, muss man dafür dann letztendlich so viel Geld ausgeben, ne?
Ja.
Das hätte man einfacher auch haben können wahrscheinlich, ne?
So eine Büchse machen, ja.
Ja, das stimmt.
Also die, das kannst du vergessen. Also wirklich, der Bereich, der bei EMC am allermeisten mit Cloud und Virtualisierung zu tun hat, ist VMware. Der Bereich VMware wird nicht Bestandteil des Mergers sein, beziehungsweise er ist negativer Bestandteil des Mergers. Er wird verkauft und darüber wird finanziert.
So,
ja. Oh, wir haben übrigens noch keine Microsoft-Mail. Ich will nicht vom Thema ablenken, noch keine Mail bekommen und es ist wahrscheinlich schon Dienstschluss. Oh,
18.10 Uhr, da kommt heute wahrscheinlich nichts mehr. Ja, aber auch im Cloud-Zeitalter muss man mal Feierabend machen dürfen.
Ja, klar.
Absolut.
Was haben wir denn noch auf der Themenliste?
Ich wollte auch gerade sagen, ich glaube, wir sind zu weit durch,
ne? Wir sind wild gesprungen hin und her und vor und zurück.
Ja, das stimmt wohl. Ich schau mal
gerade. Ach, habt ihr mitgekriegt? Das flechte ich hier mal kurz ein.
Halt! Kapitelmarke.
Zack. Das flechte ich kurz ein, aber das ist wirklich nur ganz kurz. Da habe ich mir nämlich noch keinen richtigen Reim drauf machen können, dass HP McWhitman kürzlich gesagt hat, wir betreten jetzt das Zeitalter der Security. Und als nächster Schritt hat sie dann gesagt, hat sie dann die Security Unit Tipping Point verkauft an Trend Micro. Ja. Das war jetzt letzte Woche, stimmt das? Für 200 Millionen oder sowas. Warum haben sie das getan? Habe ich nicht verstanden.
Bin ich zu wenig in der Materie drin?
Also kann ich nicht sagen, habe ich bloß beobachtet und finde ich interessant.
Mhm. Ja.
Ja, kann ich auch nichts dazu sagen, habe ich überhaupt nicht verfolgt.
Also, puh.
Ich meine, die hauen halt jetzt wahrscheinlich alles, was nicht so richtig ins Portfolio passt, mal
weg. Aber sie sagen ja, Security ist Kern und das stimmt ja auch, ist ja auch richtig.
Security ist vielleicht hat das Tipping Point nicht gerissen.
Passen die Produkte, Lösungen nicht rein, vielleicht kommt da irgendjemand anderes.
War schon lange bei HP. Also insofern wundert es mich wenig. Aber es ist Das kann man mal zur Diskussion stellen. Vielleicht hat einer der Systemhäuser, die zuhören, ja mal einen Tipping Point.
Hat jemand gemacht. Eigentlich die G-Data-Zahlen mal angeschaut?
G-Data-Zahlen habe ich mir angeschaut. Ich habe es natürlich nicht mehr im Kopf.
Jetzt ganz aktuell? Hast du das angeschaut?
Nee, ich habe es mir angeschaut.
Ich habe nur gehört, dass der Vertriebsleiter dort auch nicht mehr an Bord ist.
Ja, Vertriebsleiter ist nicht mehr an Bord. Vertriebsleiter ist. Hast du eine Kapitelmarke gemacht? Ach so, weil wir gerade bei Security sind, ne? Moment.
Und irgendwie, ja, da müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen näher reinschauen, was da gerade im Moment so
bei G-Data ist. Bei G-Data ist der Vertriebsleiter nicht mehr an Bord und ich schaue jetzt gerade mal nach. Meine Herren, ey, das ist aber mit dieser Vielfalt an Kanälen. Uwe Gries, Vertriebsleiter genau, Dach.
Ja, richtig, ja.
Ist nicht mehr bei G-Data. Hintergrund kenne ich allerdings nicht.
Ich auch nicht, aber
ja. Ja, sagen wir mal so, wir sind ja bei G-Data gewesen. Was man ja sieht, ist, G-Data ist in einer Findungsphase, in einer Neuorientierungsphase. Man möchte sehr stark wachsen, auch international. Man hat sehr ehrgeizige Projekte. Und dann muss man halt gucken. Und der neue Vorstand hat, glaube ich, schon sehr genaue Vorstellungen, wie Vertrieb da auszusehen hat, wie das zu performen hat, wo man hin möchte. Und dieses Enterprise-Geschäft sehr stark zu erschließen und Fuß zu fassen, das ist schon was anderes, als im Retail Boxen zu schieben.
Ja, das stimmt.
Also insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass das ein Hintergrund ist.
Ja, da muss man
vielleicht geht es dem ja auch wie Sabine Bendig und er hat einen tollen Job bekommen bei Geschäftsführer Trend Micro oder sowas, keine Ahnung.
Keine Ahnung.
Man weiß,
das weiß es man nicht. Ja nie, manchmal täuscht das ja dann, ne?
Ja, man müsste mal schauen, wo der wieder auftaucht.
Ja. Wir dachten ja auch zuerst, die arme Sabine Bendig muss sich jetzt was Neues suchen.
Ist aber nicht so. Genau.
Vielleicht musste sie sich ja was Neues suchen, man weiß es ja immer nicht.
Ja, vielleicht haben wir bis zum nächsten Mal ein paar Erkenntnisse mehr.
Und Uwe Gries war nicht ganz lang Vertriebsleiter, nämlich seit März 2014. Wann ist der Walter Schumann gekommen?
Puh.
Jetzt kürzlich, aber nicht so lang.
Nee. Ein
halbes Jahr
vielleicht. Ja, halbes Jahr oder sowas. Ja.
Gibt es übrigens nachzuhören in Channelcast.
Die Folge vorher.
Genau, Channelcast vor Ort 01.
48C.
Ah, ja, genau, so gibt's.
Channelcast vor Ort. Hey.
Also nach der 50 müssen wir unseren Rhythmus wieder hinkriegen, da sonst blickt da keiner mehr durch.
Wir müssen das einmal neu durchsortieren.
Ja. Gut. Ich glaube, das war's an Themen, oder?
Lass mich auch mal schnell schauen.
Ach, du hast einen schönen Pick, sehe ich gerade, Andreas.
Ich habe einen schönen
Pick. Ja,
was wir gerade noch erwähnen sollten, das sage ich jetzt aber auch nur noch einen Satz dazu. Das hat Markus, du hast es ja vorhin schon angesprochen, Lenovo nimmt API und Bytec in die Distribution auf, also erweitert den Distributionskanal. API für Mittelstandsmassengeschäft und Bytec fürs Value-Add-Geschäft. Was mich ein bisschen irritiert an der ganzen Geschichte ist, die Bytec ist eigentlich traditionell wahnsinnig stark verbandelt mit Fujitsu.
Yep.
Ich glaube nicht, dass Fujitsu sehr froh über diesen neuen Distributionsvertrag ist. Bei API ist so, API expandiert sehr stark. API macht inzwischen, glaube ich, auch Dell, stimmt das?
Kann sein, ja.
Nein, API hat einen neuen Vertrag mit Fujitsu.
Auch schau an.
Fujitsu. API macht seit, das hatten wir auch gemeldet vor einem Dreivierteljahr, vor einem Jahr oder sowas, API macht Fujitsu, jetzt macht API auch Lenovo. Ja, genau. Und bei
vor allen Dingen,
ja,
deine Einschätzung teile ich 100%. Die für API ist das ein Hersteller mehr. API expandiert sehr stark.
Ja.
Das ist nicht so brisant. Ist halt jetzt auch Lenovo. Bei Bytec, Fujitsu, wenn man bedenkt, dass das ja der, fast ein Fujitsu-Only-Distributor war, Bytec.
Ja.
Und der größte Fujitsu-Distributor in Deutschland, so viel ich weiß.
Ja.
Und der Michael Bodri von Bytec jetzt in der Pressemitteilung zitiert wird, dass er sehr viel Lenovo Server machen will. Und wenn man dann auch bedenkt, wie stark Fujitsu im deutschen Servermarkt ist, ist das sicherlich eine Sache, die Fujitsu, so, würde ich mal denken, nicht erfreuen wird.
Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Was natürlich für Lenovo total schön ist bei API. API hat gerade ein neues Lager gebaut und hat jetzt sehr viel Fläche verfügbar.
Ja, das stimmt.
Die man mit Notebooks und PCs
sinnvoll füllen kann.
Voll strukturiert befüllen kann. Insofern eine echte Win-Win-Situation. Genau. Aber das finde ich, also diese Meldung ist schon wirklich eine ganz spannende. Bei API passt das ganz gut. API ist mal, macht der Distribution so ein bisschen wie früher auch und wächst dann auch über neue Lieferanten und so. Ich finde das spannend. Genau.
Und das verschafft schnelle Geschäfte müssen ja auch nicht schlecht sein.
Nein, überhaupt nicht. Und es verschafft dann ja auch noch ein bisschen Puffer, um Ware fürs Weihnachtsgeschäft einzulagern. Ja. Genau. Okay.
So, ich schau gerade mal.
Was haben wir denn noch? Ich schaue jetzt auch noch mal komplett durch, über was wir gar nicht gesprochen haben.
Also wir haben noch.
Wir haben über die Amazon-Zahlen gesprochen und haben sie in Relation zu Microsoft gesetzt, die AWS-Zahlen.
Ja. Haben wir gemacht.
Das war eine wichtige Geschichte. Mhm. Der Google bleibt ein bisschen zurück. Da habe ich eben auch auf die Schnelle in die Zahlen geschaut, aber das war irgendwie wenig aufschlussreich. Wir sind fast durch, gell?
Ja.
Haben wir den Fix?
Ich habe einen.
Ja, ich habe auch einen.
Echt? Ja. Okay.
Fang an, Andreas.
Soll ich anfangen?
Ja.
Ich habe einen Pick. Ich habe neulich nicht ferngesehen, sondern in der ZDF, aus der ZDF-Mediathek gestreamt. Eine wirklich großartige deutsche Comedy-Serie, Lerchenberg. Lerchenberg ist die Adresse des ZDF. Mhm. Die Serie wurde gedreht zum 50. Geburtstag des ZDF. Das war vor ein oder zwei Jahren. Da wurden die ersten vier Folgen, glaube ich, veröffentlicht. Und jetzt sind nochmal vier Folgen dazugekommen und eine Dokumentation. Ich bin genau in der Mitte. Bei Folge 5 bin ich jetzt durch. Mir fehlt noch der Schluss. Die Folgen sind immer so eine Dreiviertelstunde, nicht ganz lang. Also das ist ein sehr kompaktes, sehr handliches Format. Es ist ein Comedy-Format. Der Hauptdarsteller ist
Sascha Hehn.
Sascha Hehn. Sascha Hehn. Was hat er gespielt? Die blaue Lagune.
Traumschiff.
War er nicht. Traumschiff. Auf dem Traumschiff hat er mitgespielt und einer der deutschen Schwiegermutterlieblinge, muss man schon sagen. Die Serie handelt davon, dass Sascha Hehn pleite ist und dringend einen neuen Job braucht. Und eine der Altvorderen beim ZDF hat einer aufstrebenden, dynamischen Redakteurin Sascha Hehn aufs Auge gedrückt und die muss jetzt im Haus für einen neuen Job und ein neues Format für Sascha Hehn suchen, was sich durchaus als schwierig gestaltet, weil Sascha Hehn eine nicht ganz einfach strukturierte Persönlichkeit ist.
Ja, es ist überhaupt toll, wie in der Serie des ZDF sich da selber mal auf die Schippe nimmt.
Es ist so böse.
Ja.
Es ist so böse.
Also den Mut, da muss ich sagen, Respekt.
Dass das ZDF sowas bringt.
Echt sehenswert.
Es greift alle Klischees auf. Es toppt alle Klischees.
Meinzelmännchen.
Es ist sensationell. Eines der Highlights ist Folge 4. Die Redakteurin hat totalen Blödsinn gemacht und muss zur Strafe als Heinzelmännchen-Verkörperung in so einem riesengroßen Heinzelmännchen-Kostüm da durch die Gegend laufen.
Aber bis sie erst zu dem Meinzelmännchen-Kostüm kommt und so, wo er der das alles erklärt.
Es gibt dann die Dokumentation, in der erklärt wird, was muss man als Meinzelmännchen-Darsteller eigentlich alles können und was durchläuft man für ein Training. Es ist eine sensationelle Serie. Ich kann das wirklich jedem nur empfehlen. Es ist lustig, es ist böse, es ist kurzweilig, es ist fürs deutsche Fernsehen komplett untypisch.
Das stimmt.
Und fürs ZDF zumal.
Ja.
Naja, mit der Heute-Show sind sie auch schon, verarschen sich ja ganz schön selber eigentlich.
Ja, die ist im Übrigen auch echt empfehlenswert, ne? Die ist wirklich gut. Aber
die kennt jeder, glaube ich.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Hat eigentlich jemand den Marsianer schon gesehen? Fällt mir gerade ein.
Nee,
nein.
Ich wollte
nur gehört, muss sensationell sein.
Ja, oder wirklich überall. Also den muss ich auch unbedingt noch anschauen.
Aber an der Stelle muss ich ganz dringend darauf hinweisen, letzte Woche war der 21. Oktober 2015.
Ja.
Bei wem klingelt's? Ich hoffe bei jedem. Der 21. Oktober 2015.
Da hat mein Bruder Geburtstag.
Echt?
Ja.
Ist der Tag, an dem Marty McFly
in den Zimmer. Komm, hör auf, hör auf. Ich kann es nicht mehr hören.
Quatsch.
Ich weiß.
Ich war im Kino, habe alle drei Filme gesehen. Ja,
war überall in jedem Kino.
Sensationell. Es war total kurzweilig. Ich konnte von der ersten Serie fast jede Passage noch mitsprechen, von den beiden anderen nicht. Die waren irgendwie
doch,
im Gedächtnis etwas weiter nach hinten gerutscht.
Ich erinnere mich.
Der Abend war toll. Ich fand das echt klasse.
Das war bei mir der Tag.
Bist du wach geblieben? Ich bin beim letzten Mal, als ich das letzte Mal in meinem Leben einen Dreiteiler im Kino gesehen habe, da bin ich, glaube ich, irgendwann eingeschlafen. Das war die lange Indiana Jones Nacht, wo alle drei Indiana Jones Teile hintereinander kamen.
Mhm. Gibt's nicht vier?
Ist das ein bisschen viel?
Hm? Gibt's nicht vier? Das muss schon
damals, als ich im Kino war, gab's nur drei.
Ich habe irgendwann die lange Raumschiff Enterprise Nacht mal geschaut. Da war gerade der fünfte oder sechste Film neu rausgekommen. Die ging von morgens um 11 bis abends um 11. Das war eine echte Herausforderung.
Ich habe das mal gemacht mit Raumschiff Orion. Kennt das noch
jemand? Ach du meine Güte, natürlich.
Mit Dietmar Schönherr?
Ja.
Das ist aber auch gut.
Das ist auch sensationell.
Ja, sehr gut, ja.
Also
jetzt kommt dann wahrscheinlich noch die lange Star Wars Nacht, oder?
Ja, da kommt ja jetzt der nächste Teil. Am
Dezember.
17. Dezember oder sowas. Ja,
ich glaube irgendwie so um den Dreh rum, ja.
Und die, alles, was ich im Vorfeld gesehen habe, sah wirklich vielversprechend aus.
Ja, der wird sicherlich
ganz gut. Also ich glaube, der wird endlich wieder gut im Vergleich zu dem
Regie von J.J. Abrams. Der macht ja eigentlich gute Qualität, ne?
Ja.
Der liefert eigentlich immer ganz gut, ja, das stimmt.
Die Vorgänger wird er mit Leichtigkeit toppen können, denke ich.
Ja, das denke ich aber auch.
Das denke ich auch, ja.
Das dürfte gut mitziehen. Kommentar aus dem Chat, yes, yes.
Ja, ja, da gibt's einen großen Fan, der sich auch sofort das HP Star Wars Notebook gekauft hat.
Ja, genau, ich habe das auch gesehen. Das ist aber eine schöne Werbung gewesen.
Ja,
die Sonderedition Star Wars.
Genau, richtig. Ja, also Marsianer muss ich auch noch anschauen.
Der Marsianer soll sehr gut sein.
Ja. Mhm. Ja, ich habe diese Serie Narcos mir angeschaut. Habt ihr schon gehört
davon? Ja, die habe ich gepickt das letzte Mal.
Den letzten Pick vorgestellt. Ja.
Großartig.
Und die ist super, großartig. Ne?
Vor allem alles nachgelesen live, also nicht nur bei Wikipedia, da gibt es ja etliche Zeitungsartikel dazu. Und, das ist ja wirklich alles, auch diese Szenen in dem Gefängnis, diese absurden, ja, ist alles wahr. Also das könnte sich keiner ausdenken, so die Geschichte.
Also unheimlich authentisch gemacht und man kriegt da so einen üblen Einblick mal in dieses Kartellwesen mit all seiner Brutalität und Härte und das ist echt total irre.
Sag mal, kommt nicht demnächst der nächste Bond?
Ja, der kommt auch. Ja.
Der
ja.
steht doch jetzt auch schon vor der Tür.
Ja.
Ich habe einen Trailer gesehen, fand ich gar nicht schlecht.
Ja, das ist sein letzter, der hört ja auch auf.
Nee, jetzt schon.
Ja, der hat jetzt vier gemacht.
Vier.
Wahnsinn. Oder er will mehr Geld haben, gehen die Meinungen raus.
Nee, der hatte, ja, also ich habe gelesen, sein Zitat war: Lieber schneide ich mir die Pulsadern auf, als noch einmal Bond zu spielen.
Ach, hör auf.
Ja.
Die Bonds werden ja verheizt, das ist ja unglaublich.
Also, ich meine, das ist schon dramatisch, wenn du dir überlegst mit Daniel Craig, als der angetreten ist und Pierce Brosnan teilweise vorher schon, wie sich das komplette James Bond Genre auch gedreht hat, ne? Also das ist brutal geworden und gewalttätig und voll der Szenen drin und so weiter. Das war ja früher
und
das
alles, völlig alles, anders alles einfach. Alles FSK 12, ne?
Ja, das hat mich auch gewundert.
Naja, natürlich also, FSK 12. Man muss die Jugend rechtzeitig an Bond heranführen.
Naja, das ist schon echt, also ich fand das schon leicht
bedenklich. Das ist schon grenzwertig.
Das ist schon echt grenzwertig, ne? Bin gespannt, wie der wird. Aber anschauen muss man.
Pierce Brosnan war jedenfalls ganz schlimm.
Ja,
das nochmal anzugucken.
Ja, Pierce Brosnan war mein Lieblingsbond.
Genau.
Oh Gott, oh Gott.
Pierce Brosnan fand ich wirklich gut. Und sensationell fand ich ihn im Schneider von Panama.
Mhm.
Das ja, was
das
ja,
war aber kein Bond-Film, glaube
was
ich.
Auch, was nee, ja nee, einer der nee. Besten Bonds in Wirklichkeit ist.
Ja, das stimmt.
Also Pierce Brosnan fand ich wirklich gut.
Na,
den vorher fand ich ganz schrecklich. Den, wie hieß der noch?
Welchen vorher?
Pierce Brosnan. Das war so ein Vater Weichkäse.
Timothy Dalton.
Ah, schrecklich.
Timothy Dalton.
Nee, den fand ich nicht schlecht.
Ach, komm mal auf. Das ging ja gar nicht.
Ah.
Also, es gibt ja. Okay, habe ich nicht mitgebracht, außer meine Kino, to watch list, wie gesagt, Spectre, der Marsianer und, Macbeth mit Michael Fassbender.
Mhm.
Kommt nächste Woche im Kino.
Okay. Auf Netflix läuft übrigens noch eine super Film über Kindersoldaten. Der wird zurzeit auch überall groß beworben und was man so liest, wird der wohl einen Oscar bekommen.
Echt?
Und das finde ich schon mal interessant, ein Netflix eigener Film.
Ja. Oh, das ist aber
ein Zeichen. Dass die mittlerweile so eine hohe Qualität haben.
Ja.
Und da ändert sich echt einiges. Ne?
Was ich übrigens neulich gesehen habe, war Everest. Everest in 3D. Das Filmprojekt so ambitioniert wie die Everest-Expedition und genauso gescheitert, wenngleich es weniger Tote gegeben hat.
Also muss man nicht
anschauen. Ich habe das Buch gelesen von
Krakauer.
Krakauer,
genau. Das Buch von Krakauer ist sehr gut.
Wobei, da gibt's ja auch ein Gegenbuch dazu, ne? Weil da wird ja dieser Bukrev sehr böse dargestellt in dem Buch Eisige Höhen. Ich habe dieses Gegenbuch auch gelesen über diesen Bukrev. Also es gibt zwei Sichten auf diese Ereignisse da oben. Also ich habe am Anfang immer nur das Buch vom Krakauer für hervorragend gehalten und dann haben mir intime Bergfans gesagt, man solle doch bitte auch mal die Gegendarstellung lesen von diesem Bukrev. Und das ist dieser Russe, der da noch einigen da oben das Leben gerettet hat. Der wird allerdings vom Krakauer, also im Film kommt er wieder ganz gut raus, aber der wird vom Krakauer sehr kritisiert. Und der hat eine Gegendarstellung, ist auch gerichtlich vorgegangen dagegen, gegen das Buch, und hat eine Gegendarstellung eben rausgebracht. Und der Krakauer musste auch ein paar Aussagen zurücknehmen. Da war sehr viel. Und der hat übrigens im nächsten Jahr am K2 umgekommen in der Lawine. Also er hat da noch ein bisschen sich
der Russe.
Ja, genau, der Russe, dieser Bukrev.
Ja.
Und
obwohl der Krakauer ja Journalist ist, der schreibt ja nur die Wahrheit dann eigentlich.
Ja, aber wie gesagt, also das, ich weiß jetzt nicht, ob du dich jetzt doch offensichtlich nicht
mehr erinnerst. Ich kann mir das Buch nicht mehr erinnern, das ist,
ja, genau.
Ich habe es gelesen, als es rauskam, ich glaube.
Es ist so ein bisschen
1998 kam es raus.
Ja, es ist so ein bisschen gut gegen böse und wie gesagt, wenn man dieses zweite Buch liest, dann überdenkt man alles nochmal irgendwie, was da oben passiert ist. Aber übrigens, was ja, das Buch hat ja nicht verhindert, dass Everest danach auch noch in den nächsten Jahren unendlich viele Leute ums Leben gekommen sind. Also erst ja in diesem Jahr 30 Leute bei der
Lawine. Ja, das ist doch nach wie vor so.
Ja. Und
was der Film schon schön zeigt, ist, was für ein kompletter Wahnsinn das ganze Unterfangen ist und was es für eine merkwürdige Geschäftsmodelle daraus entstehen und wie merkwürdig das dann in der Umsetzung ist. Mhm.
Merkwürdig finde ich das Geschäftsmodell nicht. Das geht ja auch im Krakauer Buch hervor. Ne? Du zahlst einen recht hohen Geldbetrag und wirst da auf ein mehr oder weniger wirklich attraktives Reiseziel, den Gipfel von Mount Everest.
Ja, aber wozu? Die haben eben keine Bringschuld. Das ist das Entscheidende. Das heißt, die tun aber immer so, die Kunden, klar, wenn sie ihr ganzes Geld dafür ausgeben, für einmal da hochzufahren und die Training, ein Jahr Vorbereitung und so weiter, und dann zahlst du 80.000 Dollar und dann musst du eine Stunde vom Gipfel musst du aufgeben. Nein,
10 Meter vom Gipfel musst du zurückgehen oder du kommst nicht mehr lebend runter und so. Weil es ist ja überhaupt nichts garantiert.
Nein.
Also heute beschwerst du dich ja, wenn du einen Rechner kaufst, der stürzt dann irgendwie ab oder Windows läuft nicht oder sowas. Und da gehst du auf ein Himmelfahrtskommando mit viel Geld und es wird getan, als wäre es ein ganz normales Geschäft, was es ja nicht ist.
Das stimmt.
Also man könnte ja auch, wie hieß das früher bei Otto Walkes, ein Urlaub auf den Golanhöhen.
Der erste
Preis, eine Baggerfahrt durch die Eifel oder ein Urlaub auf den Golanhöhen.
Genau.
Ja, so ähnlich ist das doch auch. Oder? Markus?
Ja. Markus? Ja, stimmt, oder? Ja, ich bin noch da, hallo.
Markus. Wir haben noch 5 Minuten 34, dann ist der Livestream zu Ende und ich müsste wieder Geld nachwerfen. Das tun wir jetzt nicht, jetzt bringen wir das noch über die Bühne. Ich habe auch noch einen Pick. Hörer des Podcasts Warm und Hell kennen den allerdings Bereich. Die dürfen jetzt sozusagen oder können jetzt sozusagen weghören. Für das ist weniger interessant. Ich wollte mal wieder eine App vorstellen, und zwar eine App fürs iPhone, die dort heißt Workflow. Und die ist ganz wunderbar, weil die unterschiedlichsten Dienste, die man auf dem iPhone so machen kann, miteinander verknüpft. Es gibt ja immer wieder mal so Situationen, wo man mehrere Sachen hintereinander ausführen muss, um irgendetwas Bestimmtes zu machen. Und die App Workflow, die hilft einem da sehr dabei, um mal einfach mal ein einfaches Beispiel zu nehmen. Ich bin irgendwo unterwegs und möchte zu Hause Bescheid sagen, wann ich ankommen werde. So, da kann man ja jetzt die Navigations-App starten, sich das berechnen lassen, sein SMS-Programm oder iMessage oder was auch immer öffnen, das dort irgendwie reintippen und dann anschließend versenden. Unterdessen hat man 3 Unfälle gebaut. Und sowas geht beispielsweise mit dieser App automatisiert. Das wird also ein Workflow gebaut, die unterschiedlichsten Apps übergeben dann ihre Daten jeweils und ich muss am Schluss nur noch auf den Senden-Knopf drücken. Das ist äußerst praktisch. Oder was weiß ich, es geht einem oftmals, dass man das Haus verlässt und sich oder beim Aufwachen noch bestimmte Dinge im Kopf hat, wo man sagt, da muss ich mich noch irgendwie dran erinnern, das darf ich auf gar keinen Fall vergessen, wenn ich losfahre. Gibt's auch hier so einen kleinen Workflow, der ihn dann daran erinnert. Arbeitet also mit allen Diensten, Geofencing, bist du im WLAN, bist du nicht im WLAN, bist du unterwegs, dass das wahrnimmt. Die kostet, glaube ich, 2,99 meine ich, oder 3,99, bin mir jetzt nicht ganz sicher, eine absolut lohnenswerte Investition. Man kann sich seine Workflows auch selber zusammenbauen. Und was auch immer schön ist an solchen Modellen, ist, die Leute, die sich schöne, tolle Workflows zusammengebaut haben, können die dann auch veröffentlichen in so einer Galerie. Und die kann man dann auch direkt übernehmen und herunterladen und kurz anpassen. Und dann ist das auch wieder am Start. Also Workflow von im App Store. Und ich meine sogar, dass die von Apple selber ist. Bin mir aber nicht ganz sicher. Aber sehr empfehlenswert. So, dann.
Jetzt habe ich gerade noch einen Pick aus dem.
Dann aber schnell.
Ja, aus dem Chat reingekriegt. Mhm. Und zwar gibt's im Star Wars, wir haben mit Star Wars das Stichwort gedrückt, im Star Wars gibt's im Trailer, ich glaube im ersten Trailer, gibt's eine Szene, da fährt ein Droide durchs Bild. Der sieht aus wie ein Fußball.
Mit den zwei Kugeln da.
Der sieht aus wie ein Fußball und oben hat er so eine Kappe drauf. Mhm. Sieht total witzig aus und den kann man inzwischen
als Spielzeug bei Amazon, kannst du kaufen,
ja. Genau, bei Amazon vorbestellen. Der heißt Star Wars BB-8-4.
Ja.
Inzwischen sind die Vorbestellungen begrenzt auf 2 Stück pro Käufer, ja. pro Interessent. Also das Interesse ist gigantisch. Es gibt dazu ein Werbevideo, was wirklich sehr, sehr nett ist. Das Ding kann man über Smartphone steuern. Das ist wirklich lustig. Normal stehe ich nicht auf so Spielzeug, aber wo ich das gesehen habe, habe ich gedacht, hey, das Ding will ich auch haben. Mit dem fährt man so rum und kann um die Ecken schauen, hat eine Kamera eingebaut und kriegt das Bild aufs Smartphone. Also das ist echt eine klasse Geschichte.
Die haben ein paar so witzige Spielzeuge,
genau,
die Firma.
Ja. Genau, vielen Dank an Michael Schickram, der absoluter Star Wars Fan ist und der solche Dinger immer ausgräbt.
Genau, die letzte Minute läuft und wir sagen auf Wiedersehen nach Flensburg.
Ciao, Markus. Auf Wiedersehen und bis zum Jubiläumstreffen.
Zum Jubicast.
Genau. Man hört mich noch.
Ja, man hört dich noch.
Kommt alle zum Jubicast, genau. Am 24.11. Nach München ins Brunnwart in Schwabing. Wir stellen die Einladung online.
Genau. Biedersteinstraße 68.
Dass hier was geht.
Schön, dass ihr dabei wart und vielen Dank auch für die treue Hörerschaft und für das tolle Feedback, was wir immer wieder bekommen. Das erbaut uns immer auch weiterzumachen. Und
genau.
Schauen wir mal, ob wir nochmal 50 packen.
So schnell hören wir nicht auf.
Tschüss.
Genau. Ciao,
macht's gut. Bis dahin.
Servus.
Tschüss. Muss ich hier noch die Musik starten, ne?
Ja, unser Jingle.
Ja, mach ich doch.
Unser Jingle ist so sensationell.
Also,
nach all den Sendungen
finde ich es
immer noch toll.
Und ich kann immer noch reinsprechen und die Musik wird leiser. Das begeistert mich ja total.
Wenn ich reinspreche, tut sich gar nichts.
Die Nö, Musik da tut sich gar nichts. Einer muss der Chef sein.
Wir auch nicht.